Incoming transmission.
Hallo Marco, willkommen zur Folge 10 im Warpcast.
Hallo Chris, ja. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Endlich mal wieder, ne? Wann warst du das letzte Mal dabei? Ich glaube bei Picard, oder?
Ja, bei Picard, genau.
Oh je, das war ein Fest.
Das war wirklich ein Fest, ja.
Haben wir dazu eigentlich Feedback bekommen? Ich habe gar nichts mitbekommen.
Leider nicht so viel, wie ich es gerne gehabt hätte. Zu dem Podcast generell gibt es leider immer sehr wenig Feedback. Das einzige Feedback, was ich soweit bekommen habe, ist, dass unsere Musik zu lang ist.
Unsere Musik ist zu lang?
Ja.
Am Anfang, oder was?
Ja, genau. Das, bitte ein bisschen schneller zum Punkt kommen. Man langweilt sich so schnell, weil man das Feedback dann... also jetzt nur die Musik, weil...
ich glaube, das ist aber beim... Das ist aber beim Picardcast ja auch echt ausgeufert, weil da hatten wir echt viel Musik drin.
Ja gut, beim Picard, es ging dem, das war schon zu einem vorherigen Podcast, es ging dem wirklich nur um die Titelmelodie ganz am Anfang.
Okay, die habe ich jetzt runtergedampft auf 20 bis 30 Sekunden.
Ja, das ich denke, wenn man einen Podcast hört, sollte man sich vielleicht darauf einstellen, dass da auch ein bisschen Musik drin ist.
Ja, und wenn man vor allen Dingen einen Podcast hört, der 2 Stunden lang ist, dann sollte man 20 Sekunden am Anfang und 20 Sekunden am Ende Musik auch überleben.
Ja, genau.
Also ich denke, das ist jetzt nicht so die Kritik, auf die wir großartig eingehen sollten. Zumal wir es ja auch schon abgestellt haben. Warum ist das eigentlich so? Nur nochmal zum Erklären, ne? Die Musik ist größtenteils aus dem Podcast rausgegangen, weil die Podcasts mittlerweile auch auf YouTube landen und wir da aus Bequemlichkeitsgründen die Musik dann rauslassen, weil das urheberrechtlich nicht so einfach ist. Deswegen keine Musik mehr im Podcast, bloß noch am Ende. Und am Anfang und ein paar Soundschnipsel. Ihr hört das immer so Incoming Transmission oder ja, wenn irgendwas schief geht, dann irgendwas Lustiges, wie Liveforms oder irgendwas. Oder irgendein Picard-Spruch. Dann packen wir das noch mit rein, aber ansonsten ist die Musik erstmal im Podcast vorbei. Schade eigentlich. Können wir eigentlich mal eine ganz normale Musikfolge machen?
Eine ganz normale Musikfolge? Wie meinst du das?
Wo wir nur geile Science-Fiction-Musik abspielen.
Das können wir eventuell mal machen, ja. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil es gibt gerade bei der Science Fiction so schöne Theme-Songs, jetzt ob instrumental oder mit Gesang, das haben wir mal dahingestellt. Aber ich zum Beispiel, ich stehe unheimlich auf die Titelmelodie von Buck Rogers. Die höre ich so super gern. Es ist so eine Aufweg-Musik quasi, oder halt, also von schlechter Laune runterkommen Musik für mich. Das ist ja eine uralte Serie. Die ist, glaube ich, so alt wie ich. Ich meine, die ist von 78.
Ich habe mich ja in Vorbereitung auf den Orion-Podcast, der leider abgebrochen werden musste aus technischen Gründen, habe ich ja die ganzen alten Raumpatrouille-Orion-Folgen gesehen. Und die haben hat am Anfang auch diese mega schwingende Musik, die habe ich auch immer noch im Ohr.
Ja. Die ist auch richtig gut, ja. Also da haben sie sich damals bei Orion wirklich halt auch also ins Zeug gelegt. Also das ist auch so eine Musik, die mir heutzutage manchmal auch noch im Kopf rumschwingt. Und dann natürlich dann immer die ganzen Disney-Songs, wenn meine Frau die ständig hört. Da renne ich dann auch den ganzen Tag rum und singe in meinem Kopf Songs von Aladdin.
So, ich schreibe das mal ganz kurz auf. Science Fiction, Musik als Podcast. So eine kleine Top 10 Theme Songs. Ich glaube, das wäre ganz gut.
Da müssen wir dann halt bei YouTube gucken. Ich hätte das da schon ganz gerne.
Können wir eine Playlist
auch
machen.
Komplett. Dann würde ich halt gucken, wie wir das da hinkriegen. Weil urheberrechtlich ist das immer so eine Sache. Dann kann der Urheber entweder sagen, nee, ich will nicht, dass es da läuft. Und dann wird das Video gesperrt. Und wir bekommen eine Verwarnung. Oder er kann sagen, ja, da läuft meine Musik, ich hätte dafür gerne ein bisschen Geld. Und dann schaltet YouTube der Werbung und das Geld, das geht dann nicht zu uns, sondern halt zu den Rechteinhabern. Und wenn wir irgendwann mal sagen, komm, wir machen jetzt hier diese Monetarisierung bei YouTube an, dann kriegen wir halt dann für diesen Podcast kein Geld.
Oder?
Weil YouTube gibt es jetzt auch nicht so viel Geld.
Oder ich hole meine Blockflöte raus und spiele bekannte Science-Fiction-Intro-Themes auf meine Blockflöte nach.
Wenn du das hinkriegst, gerne, bin ich sofort dabei. Und dann können wir das ja, dann machen wir daraus vielleicht ein YouTube-Special. Das landet dann gar nicht im Podcast, weil das ist dann halt ein bisschen blöd. Oder wir sagen im Podcast dann am Ende halt, welches Team das jetzt war. Und die Zuhörer und dann halt bei YouTube die Zuschauer können dann halt, während das Team spielt, mitraten.
Okay, Marco, das muss ich rausschneiden, das ist unsere 1-Million-Dollar-Idee. Okay, genug rumgeklönt. Wollen wir erstmal einsteigen. Wir wollen erstmal noch ein bisschen allgemein reden. Was ist so neu? Was gibt's Neues auf der Seite? Was planen wir so? Was steht vielleicht an in Zukunft? Was ist mit dem Podcast? Wie geht's da weiter? Da ja in letzter Zeit relativ dünn gewesen ist, das Angebot mit, ich glaube, 3 Folgen in Folge. Schwieriger Satz. Ja, ja. Deswegen müssen wir jetzt aber wieder ein bisschen inhaltlich einsteigen. Marco, was gibt's Neues auf warpcore.de? Über was willst du mit uns reden? Mensch, ich habe einen Fussel im Mund, ey. Bitte.
Ja. Was gibt's Neues auf warpcore.de? Das ist wirklich eine gute Frage, weil wir ständig irgendwas Neues machen und ich ständig darüber rede. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit sind die Zuhörer jetzt überhaupt schon auf dem aktuellen Stand. Deswegen muss ich wahrscheinlich mal anfangen, was wir seit der PK-Folge gemacht haben. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Zum einen sind wir jetzt auch bei Twitch und damit auch bei YouTube halt. Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Da gibt's am Samstag immer den Captain's Vlog, wo ich halt ein bisschen über Science-Fiction rede oder Science-Fiction-verwandte Themen und ihr mir dabei zuschauen könnt und halt auch mit mir reden könnt. Ich gehe dann auf eure Fragen ein oder auf eure Anmerkungen ein. Da sind wir so weit, dass wir jetzt gesagt haben, ihr bestimmt das Thema mit. Ich gebe ein paar Vorgaben, ihr könnt auch noch welche hinzufügen. Da haben wir eine Umfrage auf der Website zu. Und dann rede ich halt über das Thema. Also jetzt war es zum Beispiel das MCU, dann hatten wir auch schon Classic Science Fiction bis 1990 war es, glaube ich, was ich da angesetzt hatte. Aber Star Trek, Star Wars und sowas haben wir alles schon Themenabende gehabt. Und jetzt ist die aktuelle Umfrage ist eher, sollen wir das Format so beibehalten? Gefällt euch das so? Oder wollen wir was anderes machen? Du zockst mittwochs halt Chronoträger da drin und der Götz macht Knights of the Old Republic. Jetzt ist halt heute noch ein neuer Streamer dazugekommen, der wohl ab Donnerstag dann Destiny streamen wird. Wobei, wir wissen jetzt natürlich nicht, wann der Podcast rauskommt. Also wir nehmen den jetzt heute am 10.05. auf.
Also ich mache den so schnell wie möglich fertig, dass der für diese Woche jetzt klar ist. Ne? Also das soll für diese Woche jetzt sein.
Das ist mir klar. Weiß ich natürlich nicht, ob der vor Donnerstag kommt oder nach Donnerstag. Deswegen, der würde Donnerstag auf jeden Fall Destiny streamen. Wenn wir jetzt Glück haben, dann kommt dieser Podcast doch davor und ihr habt vielleicht Interesse daran. Das könnt ihr halt mal reinschauen. Ansonsten schaut halt nächste Woche rein. Wir versuchen da jetzt halt so ein bisschen jeden Tag auch was zu machen, auch wenn es halt dann, ich sag mal, nur Games sind, weil ich finde halt eigentlich so diese Talkrunden viel interessanter. Nur ich kann halt auch nicht immer nur labern. Also das ist halt auch ich kann es schon, aber das wird halt dann irgendwann langweilig.
Keiner bezweifelt das.
Ja, ganz genau. Und dann haben wir natürlich die Warp Kids. Die sind wahrscheinlich auch relativ neu seit PK, wo wir halt kindgerechte Science-Fiction vorstellen, was jetzt nicht zwingend heißt, dass es eine FSK 6 hat, sondern wo man halt merkt, es ist eigentlich eher etwas für Kinder. Wir hatten da letzten Zeit E.T. als Rezension, wo die Rezension ist dann auch so geschrieben, dass die Eltern, die das lesen, wissen, was tue ich meinem Kind da gerade an. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger zu schreiben, als wenn man das direkt für einen Erwachsenen schreibt. Oder halt für einen Erwachsenen, der es eventuell seinem Kind zeigen will. Da geht es halt auch um Spiele. Wir hatten als erstes hatten wir da ein Tiptoy-Heft. Das sind diese Stifte, mit denen man so bestimmte Stories halt nachspielen kann. Da ging es um Star Wars. Und das ist halt auch wieder definitiv etwas für Kinder gemacht ist. Weil ein Erwachsener kann vielleicht auch Spaß dran haben an diesen Tiptoe-Dingen, aber also mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gerissen, weil das, ja, wenn du dich in Star Wars ein bisschen auskennst, dann weißt du das alles schon. Aber die Kinder können damit halt dann zum Beispiel auch lernen. Nämlich Merkfähigkeit und sowas. Weil du kriegst am Ende von so einem Kapitel halt Fragen gestellt, die alle vorher erklärt worden sind, aber du hörst die Antwort halt nur, du kannst also nicht jetzt mal eben zurückblättern und gucken und sowas alles halt. Und du musst dann, ja, nein, und da gibt's, glaube ich, drei Optionen bei manchen Fragen und sowas. Ist ganz interessant, aber ich finde es halt für Erwachsene nicht brauchbar. Aber E.T. wiederum ist auch für Erwachsene ein schöner Film. Ich habe, als ich das Fazit geschrieben habe, zu dem Film habe ich, glaube ich, reingeschrieben, dass ich da sogar Tränen der Rührung hatte, obwohl ich den bestimmt schon 20 Mal gesehen habe. Und das ist auch in der Tat so.
Ja, das ist ja im besten Sinne Spielberg, ne? Also das ist ja,
ja,
viel besser wird er ja nicht.
Mhm. Das ist definitiv Spielberg at its best, ja. Jetzt macht die Kirsten irgendein Kartenspiel oder sowas, glaube ich, für Warpitz. Also da kommt immer alle drei Wochen
ein Artikel. Was ist das, ne?
Ich glaube, was ist was? Oder irgendwie sowas, sie hat ein Bild geteilt. Ich bin da nur nicht sicher. Ich will jetzt auch nicht nachschauen. Aber da kommt halt jetzt auch, ich glaube, der nächste Artikel ist dann Mittwoch in einer Woche. Das wäre dann also der 20., glaube ich. Ja. Und das ist natürlich eine tolle Sache, ganz klar. Also das ist jetzt, wir versuchen da wirklich halt auf viele möglichen Ebenen halt einfach die Science Fiction ein bisschen bekannter zu machen und ein bisschen, ja, möglichst viele, sagen wir, unsere Zielgruppe zu erweitern. Das ist ja eigentlich immer das Ziel eines Magazins oder generell einer Seite, dass die Zielgruppe größer wird. Auch von dem Podcast, wo wir logischerweise halt die Reichweite erhöhen. Ist ganz natürlich, dass wir halt bekannter werden wollen. Und ja, im Podcast selbst gibt's eben dieses neue Dingens auf eine Kippe, dieses Kurzformat. Da werden wir nachher nochmal drauf genauer drauf eingehen. Finde ich eine sehr coole Idee. Es ist ein bisschen, also als du mir das vorgestellt hast, ja, hier Kurzformat, habe ich gedacht, oh mein Gott, der Björn Sülter hat jetzt auch sowas angekündigt, ein Kurzformat. Oh mein Gott, das gibt Ärger. Ja, und dann habe ich halt, aber ich wusste überhaupt nicht, worum es dabei geht bei seinem Format. Also er nennt es Shortcasts, so wie die Shorttracks. Und es ist halt bei ihm natürlich, der macht das Predatrack FM, das ist ein reiner Star Trek Podcast. Und ich habe mir die erste Folge angehört und habe dann gedacht, okay, gut, das ist keine Konkurrenz. Das ist die einzige Parallele ist, es ist ein Kurzformat. Das ist alles.
Was macht der denn?
Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Er trifft sich mit einem Bekannten, wie auch immer. Das war jetzt war das halt der Redaktionschef von Sci-Fi, für die er ja Rezensionen schreibt. Und die haben über eine bestimmte Folge Star Trek halt gesprochen. Und das war, in dem Fall war es Genesis von Next Generation.
Uff, da hat er sich aber sehr, 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 sehr inspirieren lassen. Was Ähnliches macht Nintendo oder hat Nintendo früher gemacht. Da hat Satoru Iwata ein Format gemacht, das hieß Iwata Asks. Und da hat er sich Spieleentwickler herangezogen und hat die über ein bestimmtes Level oder ein bestimmtes Charakteristikum in ihrem Spiel befragt.
Ja, also da würde ich jetzt, also er trifft sich da halt einfach mit jemanden, also ich drück's mal so aus, Björn und ich machen das zusammen. Er sagt vorher, pass mal auf, die und die Folge machen wir. Wir gucken uns die Folge 2-3 Mal an. Also so wäre meine Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie oft der Björn da gucken muss. Und dann spricht man am Ende halt darüber, wie hat man es vielleicht früher wahrgenommen, wie hat man es jetzt wahr und sowas halt. Also rein als Fan, nicht als irgendwie als Macher.
Also, okay.
Ich glaube dann nicht, dass das eine großartige Parallele ist, aber vielleicht hat er sich das einfach gedacht, das ist eine coole Idee, das kann man dann auch ein bisschen abwandeln. Ist ja auch nicht verkehrt. Also letzten Endes sind auch bei uns Sachen irgendwo aufgeschnappt worden, die ja irgendwo mal gesehen, hey, das gefällt mir, das setze ich mal bei uns auch um. Letzten Endes ist sowas halt, man erfindet das Rad halt einfach nicht neu, wenn man ein Online-Magazin macht.
Ja.
Es gibt genau. Das alles schon irgendwo immer. Mit einem Podcast genauso.
Unendliche Mannigfaltigkeit in unendlich vielen Kombinationen. Oder wie war das?
Ganz genau.
So ungefähr. Ja,
unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombinationen.
Umuk.
Ja.
So, bist du durch mit der Seite oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben über den Stream gesprochen. Wir haben über WOPKids gesprochen, wir haben über den Podcast ein bisschen gesprochen. Lass mich mit dem Podcast ein bisschen weitermachen. Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass wir hier und da auf ein bisschen Grenzen stoßen. Und ich glaube, wir haben uns sehr, sehr oft und sehr, sehr intensiv intern gestritten, was jetzt eigentlich Schwerpunkt sein soll und wo der Schwerpunkt für alle Redakteure oder alle, die mitschaffen, liegen muss. Jetzt haben wir natürlich versucht, dann den Podcast mit dazu zu nehmen, den Stream mit dazu zu nehmen und das auch alles als unterschiedliche Säulen von Warpcore so ein bisschen aufzubauen. Aber wir sind uns relativ schnell einig geworden, dass eigentlich der Text oder der Artikel auf der Seite das zentrale Ding sein soll. Und dass das eigentlich der Schwerpunkt für alle, die was machen, sein soll. Darüber hinaus gibt es dann halt noch Leute, die streamen und Leute, die beides machen. Ich habe mich halt versucht, dem ein bisschen anzunehmen mit dem Podcast und habe ein bisschen in nächster Zeit was anderes vor mit dem Podcast. Also wir werden auf jeden Fall mit den bekannten Reihen weitermachen. Wir machen auf jeden Fall weiter mit dem Beginner's Guide zu unterschiedlichen Sachen. Zurzeit kämpfe ich mich ja noch durch Perry Roden und das wird auch noch die nächsten 47.000 Jahre so bleiben. Ich kämpfe mich durch alte Science-Fiction gemeinsam mit Kirsten, wie Raumpatrouille Orion. Das aber halt jetzt mal allgemein besprochen, weil es da halt nicht so viel gibt in einem Podcast. Das wird auf jeden Fall passieren. Hat leider beim letzten Mal nicht funktioniert, weil wir auf technische Probleme gestoßen sind, die wir akut nicht lösen konnten. Aber wir wollen auch noch ein bisschen was anderes machen. Nämlich, wir wollen uns mal einem Themengebiet ein bisschen Meta nähern, also ein bisschen einen Schritt zurückgehen und mal so von Anfang bis zum Ende ein Thema durchdiskutieren, um dann halt auch so ein bisschen dem Zuhörer oder dem Leser ein Gefühl für die Gedanken, die wir uns beim Rezensieren und beim Umgang mit irgendwelchen Medien machen, ein bisschen darzustellen. Dazu werden wir anfangen mit dem Thema Storytelling. Und dazu werden wir heute in dieser Folge den ersten Baustein legen, denn wir wollen uns über Storytelling Gedanken machen und im Speziellen über Storytelling in Science Fiction. So, dieses ganze Themenkomplex werden wir jetzt in unterschiedlichen Podcast-Folgen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten wollen. Wir fangen heute an, indem wir uns einfach mal Gedanken machen, wie wir eine ganz, ganz grobe, das ist immer so ein kleines Problem mit der Definition von Science Fiction, einer Definition von Science Fiction annähern, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir wollen unterschiedliche Richtungen der Science Fiction diskutieren und irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, was denn für Science Fiction für uns überhaupt ist. In der zweiten Folge, den werde ich dann alleine machen, werden wir uns inhaltlich oder theoretisch ein bisschen dem Erzählen nähern. Das heißt, warum erzählt der Mensch, wie erzählt der Mensch, was und wann erzählt der Mensch? In dem dritten Teil von dieser Podcast-Reihe, muss ich es ja jetzt eigentlich schon mal nennen, werden wir jemanden zu Wort kommen lassen, der sich ja hauptberuflich mit dem Erzählen auseinandersetzt. Und da werde ich ihn mal ein bisschen versuchen auszuquetschen, wie er eigentlich an oder er oder sie, je nachdem, was jetzt am Ende genau zustande kommt, dem Erzählen nähert, also was er erzählen möchte und wie er dann seine Geschichte um sein Ziel herum aufbaut. Und im letzten Teil wollen wir ein bisschen Kritik üben. Das heißt, was läuft richtig in Science Fiction zurzeit, was läuft falsch, was war früher vielleicht schlechter oder was war früher vielleicht sogar besser. Und so wollen wir uns jetzt mal ein bisschen eigenständig im Podcast voranarbeiten mit unterschiedlichen Gästen, mit unterschiedlichen Teilnehmern. Und dann halt auch mal ein bisschen weg vom eigentlichen Artikel schreiben und vom Abarbeiten der ganzen Franchises kommen. Aber es wird auf jeden Fall noch ein Beginner's Guide geben. Der geht bei Perry Roden auf jeden Fall weiter. Da besprechen wir den Eschbach-Roman, den 800-Seiten-Wälzer, das größte Abenteuer. Der wurde ja eine Review, glaube ich, auch von Mario für die Seite geschrieben. Ja, ne? Mhm. Ist der ja auch denkbar gut weggekommen für die Verhältnisse. Wir werden auf jeden Fall nochmal machen oder nochmal einen Anlauf unternehmen auf die Raumpatrouille Orion, weil mir das Thema mittlerweile sehr auf dem Herzen liegt. Und ich werde mit dem Michael Kloy sprechen über Antikenrezeption. Vor allen Dingen in Science Fiction, weil Science Fiction ist so unsere Schnittmenge und er arbeitet das halt akademisch auf. Dementsprechend werde ich ihn da ein bisschen triezen und ein paar Informationen aus ihm herauslocken. Und dann gibt's natürlich noch das kleine Projekt auf eine Kippe, Kurzpodcast oder Kurzfolge, sage ich es jetzt mal. Da setzen wir uns mit bis jetzt noch ich und Mario oder Mario und ich, der Esel nennt sich immer zuerst, aber auch da mit wechselnden Partnern auf eine Kippe bedeutet, wir setzen uns 20 Minuten so über den Daumen zusammen, haben ein zufällig gelostes Thema, ich habe hier so einen Topf mit Themenzetteln drin liegen und dann sprechen wir ohne Recherche einfach frei von der Leber weg über ein Thema. Das kann halt mal länger gehen, das kann mal angeregter sein. Das kann aber halt natürlich auch mal sein, dass der eine von dem Thema überhaupt gar keine Ahnung hat. Wie zum Beispiel in der Folge von Macross, die jetzt, glaube ich, noch nicht draußen ist.
Doch, die ist draußen. Die ist am letzten Montag, nee, am letzten Dienstag, glaube ich, gekommen.
Ach echt? Ist das schon so?
Ja. Krass. Die hab ich noch auf Arbeit gehört, das weiß ich noch.
Da habe ich halt überhaupt nichts so zu sagen und dann muss ich halt ja, ein bisschen mich in der Moderation üben, sag ich jetzt mal. Ja, aber die nächsten zwei Folgen von Auf eine Kippe werden angehitzter. Die sind nämlich alle drei in einem Block entstanden und die anderen beiden, die waren schon echt gut. Ich will jetzt auch keine Themen verraten. Aber Marco, du wirst auf jeden Fall mal zu Gast sein. Auch wenn wir da ja, über die Regeln,
auf jeden Fall.
Auch wenn wir da nochmal über die Regeln nachdenken müssen, ob wir da wirklich 20 Minuten machen oder 20 Stunden.
Nein, wir bleiben da bei 20 Minuten. Ansonsten, da könnten wir auch gerne drei Folgen am Stück oder was machen. Das ist dann ja mit Pausen dazwischen, dann sag ich mal 1,5 Stunden oder lass es 2 Stunden sein, aber dann hätten wir halt auch gleich 3 aufgenommen. Ich finde dieses Auf eine Kippe richtig gut, eben weil man halt dann auch mal den Horizont ein bisschen erweitern kann. Ich kannte jetzt Macross oder Macross oder wie auch immer jetzt halt auch noch nicht wirklich. Ich wusste halt nur, dass wir halt mal da im Teamchat drüber gesprochen hatten. Da habe ich mich halt ein bisschen informiert gehabt. Und jetzt habe ich halt ein bisschen mehr erfahren durch den Podcast. Deswegen, das ist gar nicht so verkehrt. Ich fand jetzt die Data- oder Spock-Folge, da hätte ich den Mario am liebsten quer durchs Studio geschliffen. aber okay. Ja, er sagt ja immer, er ist kein Trekkie, also von daher ist er fein aus dem Schneider.
Ja, ist das schön, wenn das so ein bisschen Arbeit ein bisschen polarisiert und wir vielleicht dem einen oder anderen auch seine Meinung abbringen können. Das ist ja so ein bisschen unser Ziel, auch die Mitarbeiter oder das Feedback so ein bisschen zu motivieren und zu provozieren. Eigentlich ist das, ja, man muss so ehrlich sein, ne, wir wollen halt ein kontinuierliches Angebot schaffen. Wir schaffen es aber halt nicht, rein zeitlich nicht. Das geht bei so kleinen klein in Anführungszeichen, eigentlich riesig großen Nebenprojekten wie Warpcore oder Warpcast nicht, weil so eine inhaltliche Vorbereitung von so einem Podcast, wie zum Beispiel jetzt das Storytelling-Thema oder so ein Perry Roden-Ding, da muss ich halt auch echt Zeit investieren, halt nicht nur an der Vorbereitung, sondern ihr müsst halt auch wissen, dass wenn so ein Podcast vernünftig sich anhören soll, und das soll's ja auch, weil wir wollen ja auch eine bestimmte Qualität erreichen, dann sitze ich mal, je nachdem, doppelt bis dreimal so lang an einem Podcast, wie die eigentliche Laufzeit ist. Ne? Gerade wenn dann viel an der Nachbearbeitung zu machen ist, weil hier und da was schief geht, und das ist halt nun mal so, dann haben wir immer das Problem, dass da halt echt viel Zeit reingeht, was ja auch richtig ist und was auch wichtig ist, damit sich's am Ende gut anhört. Aber wenn man das dann halt im FF, also in Federführung alleine gestaltet, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Und die Arbeit will ich auch ehrlich gesagt nicht abgeben. Dementsprechend, das hat mich übrigens übelst gestört, dass ich bei dem Gespräch mit Ben Calvin Harry nicht mit dabei sein konnte. Aber das habe ich auch über mich ergehen lassen.
das können wir aber gerne wiederholen, weil der Ben hat schon ja auch damals schon im Podcast gesagt, er würde gerne nochmal mitmachen. Der macht das auch wirklich gern. Und ich hatte auch schon überlegt, ich weiß, dass der macht ja auch YouTube und sowas. Wir hatten ja mal darüber gesprochen. Achtung, Spoiler, jeder, der nichts wissen will, was in Zukunft vielleicht mal so ansteht, jetzt mal bitte kurz die Ohren zuhalten. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir eventuell im Stream mal eine Live-Podcast-Aufnahme machen.
Ja, genau.
Und da wäre der Ben wahrscheinlich der ideale Typ, weil der eh so ein ganzes Equipment dafür da hat, weil er eben halt auch YouTube macht. Während wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir über Skype telefoniert, da hat er zwischendurch einmal gesagt, weißt du was, ich mach mal kurz die Kamera an, dann zack, hatten wir halt Bild und da habe ich gedacht, wow, das sieht ja richtig gut aus bei ihm. Der hat da wirklich so ein kleines Studio sich eingerichtet. Das wäre garantiert interessant, wenn wir da uns irgendwie per Zoom oder sowas zusammenschalten können. Ich weiß jetzt nicht, wie das technisch läuft. Aber ich finde es halt auch sehr interessant, wie dass wir da halt mit 4 Leuten oder sowas halt, jeder kriegt ein Quadrat. Und wir machen diesen Live-Podcast und einer der gerade nicht am Reden ist, der achtet auf den Chat, dass, falls dann eine Zuschauerfrage kommt, dass man die halt noch mit einbauen kann oder sowas. Der Moderator, in dem Fall du wahrscheinlich. Also ich fände das richtig, eine richtig coole Sache. Ah, so, an dieser Stelle dürfen jetzt alle die Hände von den Ohren nehmen, die, ja.
Ja, genau, also wir wollen uns da auch ein bisschen alle Türen offen lassen, damit wir das Medium Streaming oder Livestreaming halt auch mal ein bisschen für uns nutzen können, halt auch mal ein bisschen andere Sachen machen, außer Gaming oder ein Vlog, sondern einfach mal, keine Ahnung, vielleicht mal so in den Prozess von Schreiben so reinzukommen oder wie macht man Lektorat oder worauf muss man achten beim Seitenbau oder wie funktioniert das. Ich denke, dass es viele interessiert, aber dass man da natürlich auch eine genaue Vorbereitung macht und genau darauf achten muss, was man zeigen möchte und was nicht, weil so Live-Produktion, das ist schon echt ein starkes Stück. Aber es wird passieren. Es wird passieren. Vorher höre ich nicht auf. Ende der Durchsage.
Sehr gut. Ich nagel dich drauf fest.
Bitte nicht. Mario sage ich schon. Oh Gott.
Marco. Ja, du arbeitest viel mit dem Mario zusammen.
Ja, echt so, ne?
Da kommt man schon mal durcheinander, vor allen Dingen, wo wir also sehr ähnliche Namen haben, die auch noch aus der gleichen Region kommen, Italien.
Ja.
In der Schule wurde ich halt auch sehr häufig Mario genannt.
Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, in letzter Zeit häufiger mit Mario gesprochen als mit, keine Ahnung, meiner Mutter oder sonst jemanden.
Ja, das kenne ich. Ich habe, glaube ich, auch in letzter Zeit häufiger mit irgendwelchen Fans im Internet gesprochen als mit meiner eigenen Mutter. Aber heute Muttertag, meine Mutter hat natürlich, die wohnt ja 5 Kilometer von mir entfernt, die hat mit Fleurop halt einen Blumenstrauß gekriegt, die hat mich dann angerufen, als sie ihn gesehen hat. Die muss leider heute arbeiten, öffentlicher Dienst, Krankenhaus. Die hat mich angerufen, hat gesagt, sie hat geweint, als sie das aufgemacht hat.
Ach, das ist doch süß.
Ja, vor allem, ich habe halt einen Spruch reingeschrieben, den ich jetzt nicht wiederholen möchte, damit er nicht geklaut wird. Der hat sie sehr bewegt. Und ich habe gesagt, ja Mama, wenn du schon ein Auto als Sohn hast, dann musst du ja auch da was reinschreiben und nicht einfach nur alles Gute zum Muttertag. Ja, also das ist, das Einzige, was ich nicht kann, ist tatsächlich halt aufrichtige Anteilnahme, also so, zum Tod halt. Da nehme ich einfach was aus dem Internet, weil das kann ich nicht. Solche Texte kann ich einfach nicht schreiben.
Ja. Einfach Marc Aurel, Selbstbetrachtung. Wie heißt das? Selbstbetrachtungen heißt das Buch von Marc Aurel. Da kann man immer was rausholen. Kleiner Tipp von mir.
Das kann sein.
Ja. Sowas sollte man immer da haben. Da kann man durchblättern und da findet man auf jeden Fall was.
Das gibt's bestimmt auch als E-Book, oder?
Ich glaube, das gibt's als E-Book. Ist, glaube ich, sogar bei Kindle Unlimited drin. Warte, ich guck mal nach. Noch ein bisschen Spannungsaufbau vom eigentlichen Inhalt. Na, bei Kindle kostet's 49 Cent.
Ja, okay. Ich glaube, das kaufe ich mir gleich.
Gibt's auch im Internet, glaube ich, frei verfügbar, die meisten Sprüche von ihm.
Ja, aber nee, es gibt so bestimmte Sachen, also 49 Cent, nee, komm. Sowas kaufe ich dann, selbst wenn ich da nur einmal halt reinschaue. Also über manche Summen denke ich gar nicht nach.
Krösus, Marco der alte Krösus, ey.
49 Cent, also das sind tatsächlich Summen, über die ich nachdenke. ich hab dir ja erzählt, ich habe mir jetzt gerade ein neues Mikro gekauft. Das kommt am Dienstag an. Das heißt, wir nehmen natürlich genau zur richtigen Zeit auf, aber wir haben ja jetzt, ein bisschen Zeitdruck. Wenn das noch diese Woche rauskommen soll, dann hätten wir dann Dienstag aufgenommen. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen spät gewesen, wenn es noch diese Woche kommen soll. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Also für all die, die wollen halt auch so die alten Podcasts mit mir kennen, wo ich am Mikrofon rumrüttle und das auch beim Benden habe ich das zweimal hingeschmissen. Ich bekomme jetzt auch noch so ein Stativ, das ich an den
Marco, Schreibtisch dran hängen kann. Marco, ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen ist. Ich habe die ganze Karte nicht rausgefummelt. Ich mache dir irgendwann mache ich dir so eine 20 Gigabyte große Datei, wo du bloß deine Stoß, Fummel und Handgeräusche hast.
Ja.
Ich gebe das mal ganz kurz. Ich simuliere das mal ganz kurz für den Zuhörer. Oder so oder am Kabel rummachen.
Oh! Ja, ich weiß. Und ich überlege auch schon immer, was nehme ich jetzt mal in die Hand, womit ich rumspielen kann, was keine Geräusche macht. Aber ich habe hier nichts, was keine Geräusche macht. Das macht alles Geräusche. Könnt ihr hier mit meinem USB-Stick spielen? Vielleicht klappt das. Jedenfalls, ich habe dann so eine Angel, also so ein Stativ, dass das Mikrofon über mir hängt.
Wenn das Originalteil von, wir hatten ja vorhin über das Gerät gesprochen, was du dir bestellt hast, dann ist das Ding Schrott, dann musst du dir auf jeden Fall noch was anderes besorgen.
Es ist,
ist ja auch egal.
Ich habe das zusätzlich dazu gekauft. Ah, also okay. es gibt ein Bundle. Das wollte ich auch erst kaufen, aber das hätte ich, wo ich es einzeln gekauft habe, war es billiger. Also habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich lieber das. Und ich meine, das ist nicht von, ich meine, das gehört nicht dazu. Aber ansonsten, okay, gut, was soll's, dann habe ich halt 30 Euro für die Angel halt in Sand gesetzt.
Kannst du ja zu zurückschicken.
Ja, eben. Das ist ja das Tolle, wenn man halt die Sachen einzeln kauft, weil dann kann man halt, ja, jetzt habe ich den USB-Stick fallen lassen. Hast du das gehört?
Ja.
Siehst du. Also lege ich wieder eine Seite und setze auf meine Hände.
Ich habe es nicht nur gehört, ich habe es auch gesehen in deinem Ausschlag.
Ja. Aber also setze ich mich jetzt auf meine Hände, genau. Und dann ist gut.
Kleiner Tipp für alle, die auch in Richtung Podcast mal nachdenken. Es macht keinen Sinn, billiges Equipment zu kaufen. Wenn man da eine bestimmte Qualität erreichen will, man kann zwar selbst mit Mittelklassegeräten gute Ergebnisse erreichen, da muss man aber halt viel Zeit investieren. Aber wenn man wirklich ein tolles Audioerlebnis haben möchte, dann lohnt es sich wirklich ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und gerade bei solchen Sachen wie Trägerarm, Spinnen, also Aufhängung oder Popschutz, ganz, ganz wichtig. Ne? Also da darf man wirklich nichts vergessen und am besten nicht das Billigste kaufen, weil dann kauft man es zweimal, weil das, wenn man dann reinkommt und sich versucht zu verbessern, dann hört man das irgendwann und dann kauft man immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Am besten, ich kann mal empfehlen, das Sendegate, das ist so eine Art Forum übers Podcast aufnehmen. Das hat mir auch schon hier und da geholfen. Das sind die Jungs, die Ultraschall machen, eine sehr bekannte DAW für Podcasting. Da kann man praktisch alles lesen. Welches Mikrofon was kann, welche Preisklassen es gibt. Also wenn ihr damit anfangen wollt oder euch damit auseinandersetzen wollt, sendegate.de oder .com, ich weiß es nicht genau. Da kann man wirklich alles finden und da sieht man dann auch, was Schrott ist und was nicht. Und bitte, bitte, bitte achtet nicht auf die Amazon-Bewertung. Die Amazon-Bewertung bei Audiogeräten ist immer ganz, ganz schwierig, weil ihr müsst auch drüber nachdenken, dass ihr einen Raum um euch herum habt und dass dieser Raum auch bestimmte Bedürfnisse hat. Ich zum Beispiel hatte vorher eine kleinere Wohnung, die relativ vollgestellt war. Dementsprechend konnte ich mit einem, ich nehme hier auf einem Aunamic 900B, das ist ja auch das Gerät, was Markus sich dann bestellt hat, auf. War es für mich kein Problem, weil dieses Großmembran-Mikrofon den ganzen Raum aufnimmt. Das heißt, selbst wenn ich da drüben stehe oder jetzt mal ganz nach rechts mache mit meinem Arm und hier drüben schnipse, dann hört ihr das. So, also wenn ich hier näher rangehe, werde ich nur wesentlich, also nur gering präsenter. Das ist halt mit anderen Mikrofonen was anderes. Und ein Mikrofon muss immer zur Stimme passen und muss immer zum Raum passen. Das heißt, ihr müsst auch ein bisschen ausprobieren und euch da ein bisschen viel Zeit, also was heißt ein bisschen, wirklich viel Zeit nehmen, um euch zu belesen, um zu gucken, auf was ihr achten müsst, wie ihr vielleicht eure Stimme selber verändert mit dem Mikrofon oder was das Mikrofon eigentlich für einen Sound hat. Ganz, ganz viele Unterschiede, aber bitte habt keine Angst, steigt da ein. Wenn ihr eine Adresse oder einen Tipp haben wollt, Sende geht. So, durch.
Wir können den Link ja in die Shownotes packen.
Mach das
mal. Bis dahin hast du es garantiert gefunden, weil ich habe jetzt nicht mal eine Ahnung, wie man das schreibt.
Ach so, S-E-N-D-E. Ja. Wir packen es in die Shownotes, genau.
Ja, genau. Und zum Mikro sage ich jetzt mal kurz noch was. Ich nehme jetzt hier gerade auf, das ist ein Logitech-Mikrofon, das war aber bei einem Videospiel dabei. Also da steht Konami drauf, auf dem Dingens, ist aber ein Logitech. Das ist irgend so eine Art SingStar gewesen. Das habe ich damals nur gekauft, weil es 3 Euro gekostet hat. Also das Spiel. Und ich ja so ein Spiele-Nerd bin. Und bei einem 3-Euro-Spiel, was ich nur nicht habe, kann ich einfach nicht dran vorbeigehen. Ich habe es dann ausprobiert und ich habe es dann halt gesehen, okay, das funktioniert, das kann man benutzen. Ich habe dann nachher halt, nachdem wir halt dann die erste Aufnahme hatten, da habe ich es noch in der Hand gehalten, habe ich mir halt dann einen Ständer gekauft und einen Popschutz gekauft und mittlerweile kriege ich damit, wenn ich meine Hände ruhig halten kann, kriege ich damit ganz gute Aufnahmen hin. Aber man hört es halt im Stream auch. Es ist natürlich klar, das ist eben so ein Ding, da musst du nah dran sein, damit man es halt gescheit hört. Weil es ist halt dafür gedacht, dass man damit singt. Wie bei SingStar halt auch. Ich glaube, Def Jam Rapstar oder irgend sowas heißt das, was ich das gekauft habe.
Ja, das ist Konami.
Ja, das habe ich noch nicht einmal da reingelegt oder sowas. Ich habe das halt einfach nur im Schrank stehen und fertig. So wie viele andere meiner Spieler auch. Da komme ich gar nicht zu, dass die alle zu zocken. Aber egal, Hauptsache ich hab sie.
Und ihr könnt den Unterschied hören zwischen Marco im Stream, wo er keine Audiofilter drauf hat, und hier im Podcast, was dann so Nachbearbeitung bedeutet, ne? Was dann so an Leveling rauskommt, wenn ich dann noch ein bisschen tiefer mache, das Rauschen rausmache oder sowas. Wenn ihr dann mal das Video von Marco anguckt, wo die Soundqualität eigentlich 1:1 vom Mikro reingeht, ne? Und hier halt in der Nachbearbeitung. Also, auch wenn sich ein Mikrofon am Anfang ein bisschen komisch anhört, wie zum Beispiel das Aunamic 900B, was sehr rauschempfindlich ist durch die Raumwirkung, kann man da viel draus machen in der Nachbearbeitung, wenn man Zeit investiert und da ein bisschen Ruhe für hat.
Genau. Und ja, das war's im Prinzip schon. Aber ich kaufe mir jetzt, wie gesagt, auch ein neues, eben weil mein Anspruch an einem Mikrofon jetzt durch Stream und durch Podcast halt auch einfach gestiegen ist.
So, haben wir genug Hausmeisterei betrieben?
Ja.
Dann würde ich sagen, wir steigen jetzt ein in das Thema, aber vorher gibt's für uns noch eine kleine Pause. Und da sind wir wieder zurück aus der Pause und steigen jetzt mal endlich ein mit dem Thema. Mensch, eine Dreiviertelstunde geredet und noch kein bisschen übers Thema. Marco, was ist unser Thema?
Du weißt ganz genau, was dir blüht, wenn du mich einlädst.
Ist doch schön. Einfach mal ein bisschen klönen. Hallo? Nein.
Ja.
Was heute das Thema sein soll, wir wollen uns dem Thema oder der Frage ein bisschen nähern, was ist eigentlich Science Fiction? Denn wir reden ganz viel, wir schreiben ganz viel, wir produzieren ganz viel dazu. Aber können wir eigentlich alle beantworten, was ist Science Fiction? Wir müssen uns einmal die Frage stellen, was es eigentlich ausmacht. Das heißt, wir müssen versuchen, eine Definition zu finden. Aber genauso müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, was uns eigentlich dazu motiviert, Science Fiction zu lesen. Das heißt, warum es so intensiv von uns diskutiert wird. Das heißt, wir versuchen einmal ungefähr herauszufinden, was so Science Fiction sein könnte. Wann es angefangen hat, wie es sich entwickelt hat, wo wir jetzt gerade stehen, was vielleicht in der Zwischenzeit wieder rausgefallen ist, was mittlerweile keine Rolle mehr spielt. Und auf der anderen Seite, was eigentlich der Wesenskern davon ist. Denn irgendwoher muss es uns ja berühren, damit wir uns so intensiv damit auseinandersetzen. Deswegen lass mich mal mit einer Frage beginnen. Wo ist der älteste Anknüpfungspunkt für dich mit Science Fiction? Das heißt, was ist das erste Produkt, jetzt zeitlich gesehen, durch die Jahrhunderte gesehen, mit dem du in Berührung gekommen bist, was den Titel für dich Science Fiction getragen hat?
Puh. Ja, das wird Star Trek gewesen sein. Eben weil meine Mutter ja damals sehr viel Star Trek und Star Wars geschaut hat, aber beziehungsweise damals Krieg der Sterne hieß es ja noch. Aber Star Trek war das erste, was halt im Fernsehen lief. Wir hatten damals kein Kabel und so weiter und hatten halt nur ZDF, ARD, und auf ZDF lief ja nun mal Raumschiff Enterprise und meine Mutter hat das mit mir geguckt. Das ist das Erste, woran ich mich definitiv erinnern kann. Und dann später, als wir dann Kabel gekriegt haben, dann kam halt Galactica, Buck Rogers und sowas alles dazu.
Aber
und natürlich auch Krieg der Sterne.
Ist das jetzt nicht eine Sache, von der wir uns in der Definitionsfrage erstmal trennen müssen? Dieses Genre, das Format der TV-Serie oder des Films? Wir müssen das ja eigentlich gesamtheitlich betrachten. Wenn man jetzt in der Wikipedia nachliest, was Science Fiction bedeutet könnte, dann gibt's ganz viele erste Science Fiction. Es gibt Mary Shelleys Frankenstein zum Beispiel als erste Science Fiction Geschichte. Was macht jetzt Frankenstein zur Science Fiction Geschichte, frage ich mich.
Das kann ich dir erklären, aber du hast ja gefragt, was für mich der erste Anknüpfungspunkt ist. Und da bin ich davon ausgegangen, dass du meinen persönlichen Startpunkt mit der Science Fiction meintest.
Also du hast auch keine anderen Weltraumgeschichten oder sowas vorher gelesen, Bilderbücher gehabt oder sonst was?
Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Also es ist tatsächlich, meine erste Erinnerung ist Star Trek. Ich habe bestimmt ein Was-ist-was-Buch der Weltraum oder sowas gehabt oder in der Bücherei zumindest ausgeliehen gehabt und sonst irgendwas. Ich habe Lego Raumfahrt auf jeden Fall gehabt. Nur kann ich da definitiv nicht sagen, habe ich erst Lego Raumfahrt gehabt, habe dann Star Trek geguckt oder war es andersrum. Das ist so lange her, da war ich 5, 6, 7 Jahre alt. Ich bin jetzt 41, also ich habe zwar ein echt gutes Gedächtnis, aber so gut dann doch nicht.
Dann lass es uns am Fernsehen machen. Ja, klar, gern. Aber was macht jetzt Star Trek zu Science Fiction? Das Weltraumsetting eher nicht, oder? Weil man kann ja jetzt.
Also, das ist tatsächlich das Ding, weil bei Science Fiction denken viele sofort als allererstes immer an Weltraum. An Raumfahrt, an sonst was. Die Menschheit ist im All oder Aliens kommen zu uns und so weiter halt. Das sind irgendwie immer mit Aliens und mit Raum, Weltraum zu tun. Das ist bei vielen so tatsächlich so im Kopf. Aber es gibt ja nicht eine Definition für Science Fiction, es gibt viele Definitionen für Science Fiction. Es gibt nur eine Definition, die halt am meisten Akzeptanz findet. Und das ist die Definition von dem, jetzt muss ich den Namen nochmal nachschauen, Weinreich hieß er, glaube ich, mit Nachnamen. Ja, Frank Weinreich. Die Definition wird von den meisten halt als am meisten akzeptiert. Und da geht es halt darum, dass in der Science Fiction etwas gezeigt wird, was vorstellbar ist. Also ich versuche das jetzt mal in eigene Worte irgendwie zu fassen. So, also theoretisch könnte das mit unserem jetzigen Wissensstand machbar sein, dass wir irgendwann mal so eine Entwicklung erreicht haben. Im Gegensatz zur Fantasy oder zum Horror halt, wo es dann halt übernatürliche Sachen gibt. Denn das, die Brücke zurück zu Star Trek zu schlagen, dass in den 60ern haben wir uns vorgestellt, dass wir eines Tages im Weltraum unterwegs sein könnten. Und zwar auch mit Überlichtgeschwindigkeit. Das hat man sich damals halt gedacht. Erst viele Jahre später hat man rausgefunden, dass wir wahrscheinlich niemals schneller als das Licht sein werden. Wobei, Moment. Die Relativitätstheorie ist, glaube ich, älter als Star Trek.
Ja, ist ja aus den 20er Jahren.
Ja, eben. Sorry, Denkfehler meinerseits. Also wir wussten das schon damals, aber es war trotzdem halt für uns denkbar, denn eigentlich ist die Enterprise ja gar nicht schneller als das Licht. Sondern das Warpfeld drumherum ist schneller als das Licht. Aber da gehen wir jetzt viel zu sehr in die Technik rein. wen das interessiert. Wir haben bei uns einen Artikel über die theoretische Funktion des Warp-Antriebs. Einfach mal oben bei uns in die Suche Warp-Antrieb eingeben und dann findet ihr ihn. Hat der Martin geschrieben, der hat sich da sehr viel mit auseinandergesetzt mit der Thematik. Ist ein echt schöner Artikel geworden. Deswegen ist aber zum Beispiel Mary Shelley der erste Science-Fiction-Roman. Genau. Eben weil da ein künstlicher Mensch erschaffen wird. Das hat mit Weltraum eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Das ist halt nur heutzutage häufig so, dass der Weltraum mit reinspielt.
Und dann wiederum andere Sachen. Was Weinreich, denke ich, meint, ist, dass man eine Idee der Wissenschaft nimmt und die in ein Extrem steigert und in ein Setting packt, wo sie für uns konsumierbar bleibt. Das heißt, die Vorstellung, in der medizinischen Wissenschaft zum Beispiel, einen Menschen über seinen Tod hinweg funktionieren zu lassen. Ähnlich wie Frankenstein. Ein Wesen, was aus toten Gegenständen zusammengesetzt ist, über wissenschaftliche Methodik hinweg zum Leben erweckt wird und dann sein Umfeld in Angst und Schrecken versetzt. Oder, wie das bei Star Trek oder bei dem Arm der Space Opera meistens so Modus operandi ist, dass man sich ein Setting ausdenkt mit wissenschaftlichen Ideen und Möglichkeiten. Ich meine, Star Trek stammt aus den 60er Jahren oder aus der frühen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sage ich jetzt mal, da es ja zeitlich auch nicht ganz verortet werden kann, wann Gene Roddenberry mit der Idee schwanger gegangen ist, und nimmt diese Idee der Raumfahrt und erzählt in diesem Setting der Raumfahrt andere wissenschaftliche Theorien aus. Zum Beispiel, oder Ideen, die man verwirklicht dann und stellt dann praktisch Fragen, die moralisch beantwortet werden müssen. Was passiert, wenn ein Mensch übernatürliche Kräfte erhält oder gottähnlich wird? Das spielt natürlich auf andere Regelmäßigkeiten in der Science Fiction an, zum Beispiel die Clarkschen Gesetze. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt?
Ja, doch, klar.
Ja, also können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen, aber jetzt mal so, um bei Weinreich zu bleiben. Man steigert also sozusagen eine wissenschaftliche Idee und nimmt dann konsumierbare Konstellationen an Menschen oder Problemen und Konflikten und versucht, die darin zu erzählen. Das heißt, auch Mary Shelley ist für uns Zukunftsliteratur. Oder halt im deutschen Sprachgebrauch Zukunftsliteratur. Da gibt es natürlich noch andere große Autoren in den letzten 150 Jahre mittlerweile schon. Ich glaube, Mary Shelley war 1880, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Mary Shelley hat so ganz nebenbei auch ein Spotlight bei uns. Da müsste ich jetzt lügen. Ich meine, der habe ich, als wir es gebracht haben letztes Jahr, irgendwas, den heutigen Geburtstag hätte sie garantiert nicht mehr erlebt, denn sie wäre über 200 oder irgendwie sowas gewesen. Meine ich. Oder waren es nur 150 Jahre? Auf jeden Fall sehr alt wäre sie gewesen.
Genauso haben wir
verdammt schwierig, ein Bild von ihr zu finden.
Genauso haben wir dann auch noch Sachen wie Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde oder der Kanonenschuss auf den Mond oder ins Weltall. Ne? Genauso haben wir Münchhausen, der ähnlich funktioniert, der das aber halt nicht in eine Art und Weise macht, wo er heutzutage im Sinne der Science-Fiction arbeitet, sondern dass das eher als Satire funktioniert. Also der Mann, der sich entgegen der physikalischen Regeln unserer Welt am eigenen Haar aus dem Wasser zieht oder auf einer Kanonenkugel reitet. Ne?
Ja, das war auch das Erste, woran ich dann gedacht habe, der Ritt auf der Kanonenkugel.
Das hat sich
so das typische Münchhausen-Ding, ja.
Das hat sich natürlich alles weiterentwickelt und das war ja am Ende nichts als Lügengeschichten, um eine Moral zu überbringen, ne? Um eine Geschichte zu erzählen. Wie alles begann? Ja, bei Mary Shelley, muss man halt einfach mal so sagen. Es gab natürlich vorher noch Sachen, die zum Beispiel auch Michael Kloy in seinem fantastischen Artikel bei uns geschildert hat, über einen, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie er hieß, aus dem 2. Jahrhundert, der bereits über Krieg der Sterne und sowas gesprochen hat oder Krieg im Weltall gesprochen hat.
Ja, ja. Ja, ja, da gab's einen, der, das ist die allererste Science-Fiction-Geschichte überhaupt. Der, es ist, glaube ich, der Lukian von Samosata oder so ähnlich.
Ja, warte, ich scroll gerade durch.
ja, ich scroll
Lukian auch, ja, von Samosata.
Von Samosata, ja. Da geht's auch irgendwie, dass die mit ihrem Schiff oder sowas, also so ein ganz normales Wasserschiff halt dann auf einmal ins Weltall kommen.
Genau. Er hat halt das Problem, dass er eigentlich nicht dahin wollte. Dass er aus einem anderen Beweggrund heraus diese Geschichten erzählt hat. Aber wenn wir schon einmal dabei sind in der Antike, der Michael spricht ganz oft, er hat auch einen eigenen Podcast, über den ich mit ihm sprechen will, Fantastische Antike heißt das, wo er praktisch Nachweis führt über antiken Rezeptionen in fantastischer Erzählung. Und dort geht es ja auch um nichts anderes. In der Mythologie der Antike, zum Beispiel die Griechen, die sich anhand ihrer wissenschaftlichen Fähigkeiten die Lücken geschlossen haben über die Mythologie. Das heißt, dieses klassische Götterbild. Für das Wetter gibt es einen Gott. Das heißt, hinter dieser eigentlichen wissenschaftlichen Erscheinung, und die Griechen waren ja bei der Meteorologie schon sehr weit, oder Astronomie zum Beispiel, und wussten, wie etwas ineinander greift oder was welche Wirkung auslöst, und die Lücken darüber hinaus haben sie sich praktisch mit mythologischen Erzählungen geschlossen. Zeus, der Göttervater, der die Blitze schickt. So. Am Ende funktioniert das ähnlich wie Science Fiction. Und genauso muss man halt auch sagen, dass viele Erzählweisen der Bibel oder von theologischen Schriften einen ähnlichen Modus haben wie Science Fiction. Dass sie halt versuchen, eine Sache zu erklären oder einen Konflikt zu lösen, indem sie sich anhand ihres eigenen Werkzeugkastens bedienen und eine Situation schaffen, wo dieser Konflikt für den Leser konsumierbar gemacht wird. Im Sinne des Glaubens dann halt in irgendwelchen Thesen oder in irgendwelchen Gesetzen festgeschrieben werden kann. Das können wir natürlich in der Science-Fiction so nicht machen. Aber wie entwickelt sich denn jetzt die Science-Fiction weiter? Was kommt denn großartig dazu seit 1850 bis 1900?
Oh. Da unsere eigene Wissenschaft stetig dazu lernt, wird auch die Basis für die Science Fiction halt geändert. Wir haben zum Beispiel dieser uralte Schinken, sag ich mal, die Zeitmaschine, wo ja festgelegt wird, man kann in der Zeit. Ist übrigens auch Science-Fiction dann, auch wenn es aber nicht um Weltraum geht.
Ich hol's mal ganz kurz, das steht nämlich im Regal neben mir. Warte kurz.
Ja?
Die Zeitmaschine, H.G. Wells, genau. H.G. Ja. Wells startete... Ach, ist egal.
Der geht halt nur über die... also geht, man kann nur in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Das heißt, es ist eine Reise ohne Wiederkehr. Heutzutage wissen wir, dass wenn Zeitreisen überhaupt möglich sind, dann eben halt nur, indem wir schneller als das Licht sind. Und das, wir haben quasi halt eben, gut, wir wussten das auch damals schon, klar, aber wir haben quasi diese These, die in die Zeitmaschine aufgebaut worden ist, haben wir halt heutzutage auf jeden Fall bestätigt. Und auch andere Romane basieren darauf. Planet der Affen zum Beispiel ist auch aus den 60er Jahren. Auch der ist ja auch, der geht in die Zukunft und dann geht er wieder zurück zur Erde und wird auch wieder in die Zukunft. Und das sind dann 6000 Jahre oder sowas, irgendwie diese weg sind. Genauso bei dem Film halt auch. Da, auch da ist es halt so, die sind schneller als das Licht und deswegen altern die halt nicht. Und auf der Erde vergehen tausende von Jahren. Oder die altern halt wenig. Und das sind halt Sachen, die entwickeln sich einfach. Dann schafft die Science Fiction halt eine Lösung für das Problem, dass die Zeit an dem einen Ort anders vergeht als an dem anderen. Da gibt es dann einfach ein Schutzfeld für zum Beispiel. Und so entwickelt sich die Science Fiction logischerweise halt auch immer weiter. Letzten Endes aber kommt es halt einfach immer drauf an, jedes Franchise, sag ich mal, schreibt seine eigenen Gesetze. Star Trek hat den Warp-Antrieb und da kann man halt sagen, wir legen den und den Kurs an, fertig, ab dafür. Star Wars ist jetzt eher schon wieder so ein Subgenre, aber kommen wir später zu. Star Wars, aber da muss der Computer erst den Kurs für die Lichtgeschwindigkeit berechnen, weil ansonsten landet man in den Asteroiden. Und bei X-Bands weiß ich gar nicht, wie es da gelöst ist. Das wird, glaube ich, gar nicht großartig erwähnt. Die fliegen, glaube ich, gar nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Die sind ja auch nur bei uns im Sonnensystem unterwegs. Während woanders halt, manche versuchen es halt wirklich sehr sehr realistisch zu gestalten. Andere wieder sind so abgehoben, dass man halt da gar keine Fragen mehr stellt. Orville gehört dann zum Beispiel auch zu, der Quantenantrieb ist ein super schnelles Ding und sowas halt, da fragt man gar nicht, wie das Ding funktioniert. Warum auch? Es muss eine gute Geschichte am Ende bei rauskommen. Da ist es mir auch egal, ob der Quantenantrieb jetzt mit einer Quantensingularität funktioniert, mit der künstlichen oder sowas wie die romulanischen Warbirds. Oder er ist halt ein anderer Name für den Warpantrieb.
Ja, also das ist egal. Das ist ein ganz wichtiger Trend, der ausgebrochen ist. Gerade am Anfang vom 20. Jahrhundert. Um das jetzt mal ein bisschen zu trennen, weil wir müssen das jetzt ein bisschen auseinanderhalten, weil das sind zwei unterschiedliche Strömungen, die sich dann gerade nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal weiterentwickeln. Im Laufe des 20. Jahrhunderts, natürlich der Beschleunigung der Wissenschaft, ne, der Erkenntnis und der technischen Möglichkeiten, hat sich auch die Science Fiction verändert, indem sie natürlich von einer anderen Fallhöhe startet. So. Es sind ganz andere Sachen möglich, was früher noch eine Dampfmaschine oder ein U-Boot bei Jules Verne gewesen ist oder eine Kanonenkugel oder ein Ballon, hat jetzt natürlich ganz andere Möglichkeiten. So, man hat Möglichkeiten des Fliegens entdeckt. Man hat Möglichkeiten entdeckt, wie man Sachen in die Erdumlaufbahn katapultieren kann. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann zum Beispiel. Aber genauso haben wir gesellschaftlich eine ganz andere Entwicklung. Gerade in dem beschleunigten oder langen 20. Jahrhundert. Denn im 20. Jahrhundert passiert extrem viel. Die alte Welt endet in Europa mit dem Ersten Weltkrieg. Ganz viele Machtstrukturen sind danach nicht mehr so, wie sie vorher waren. Der Zweite Weltkrieg ist noch viel tiefgreifender. Diese Totalisierung des Krieges, diese Möglichkeiten der Massenvernichtung. Zum einen wird die Atombombe entdeckt, gebaut und angewendet, was eine absolute Kehrtwende in der Science Fiction nach sich gezogen hat, da man nach der Atombombe immer ähnliche Momente, wie es jetzt bei Star Trek der postatomare Schrecken ist. Wir hatten uns da auch intern schon ganz oft drüber unterhalten, dass man eben moderne Science Fiction nicht mehr ohne diesen in Anführungszeichen atomaren Holocaust erzählen kann. Dass es in vielen modernen Science-Fiction-Werken immer um eine dystopische Entwicklung der Menschheit geht, die überwunden werden muss, um dann im Nachhinein eine utopische Gesellschaft aufzubauen. So ist es ja auch in Star Trek. Auf der anderen Seite haben wir das Golden Age. Da werden ganz, ganz viele Denkweisen aus der Wissenschaft übernommen. Das heißt, die Hard Science Fiction, die sich damit auseinandersetzt, alle Dinge, die in so einem Science Fiction Roman oder in so einer Science Fiction Geschichte gezeigt werden, auch genau erklärt werden. Das heißt, man versucht, pseudowissenschaftlich oder wirklich wissenschaftlich einen Hintergrund zu legen. Und das ist das, was Marco gerade gesagt hat. Mittlerweile diskutiert man zum Beispiel bei Orwell nicht mehr, wie so ein Quantenantrieb funktioniert. Man setzt ihn einfach hin und benutzt ihn als Plot-Device, um schnell von A nach B zu kommen, ohne dahinter wirkliche einschätzbare oder gleichbleibende Dimensionen zu haben. Ein gutes Beispiel dazu ist auch Star Trek, gerade die ersten drei Staffeln, also die TOS, um es jetzt mal so zu sagen. Da waren ganz, ganz viele Regeln oder wissenschaftliche Regeln, die im Nachhinein definiert wurden, gar nicht gesetzt. Das heißt, die sind teilweise mit Warp über 10 geflogen, was danach im Regelwerk aus der Welt wieder verschwunden ist, weil sich das eben so verfestigt hat. Genauso hat man am Anfang von Star Trek noch Sachen erklärt, die man danach einfach als Gesetz vorausgesetzt hat. So. Das heißt, vom Zuschauer wurde verlangt, du musst es jetzt fressen. Wir geben dir keine Erklärung dazu. Genauso das Beam. Zum Beam gab es nie wirklich irgendwas wie eine wissenschaftliche Erklärung. Keiner kann sich das heutzutage vorstellen, wie man Materie in so einer Komplexität wie einem menschlichen Körper von A nach B transportiert. Ist ja auch nicht schlimm. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wo dann die Schnittmenge ist. Ist das jetzt ein Device, was einfach nur eingebaut wurde, um für die Produktionsfirma die Kosten und die Langeweile für den Zuschauer und so weiter runterzuhalten, um einfach schnell vom Schiff zum Planeten zu kommen? Oder ist es wirklich eine wissenschaftliche Idee, die dann in die Tat umgesetzt wurde? Und da haben wir wieder eine Abgrenzung zwischen Hard Science Fiction, die diese Erklärung haben muss, um relevant zu gelten im Fandom, und auf der anderen Seite Space Opera oder Soft Science Fiction, wo diese Aspekte nicht mehr so wichtig sind, sondern eher, wie Marco das gerade eben gesagt hat, eine geile Geschichte zählt.
Ja, ganz genau. Denn beim Beamen ist es in der Tat genauso, dass es Kostengründe waren. Dieser Shuttle-Flug zum Planeten wäre einfach zu teuer gewesen, deswegen hat man dieses Beamen halt erfunden. Das ist alles. Man musste die Kosten bei dieser Serie so gering halten wie möglich. Und da hat man das Beamen erfunden. Heutzutage wissen wir halt eben, das Beamen wird niemals funktionieren. Wenn damit ein Mensch in seine Atome aufgeteilt werden kann, muss der so hoch erhitzt werden, dass er dabei sterben würde, weil das Eiweiß halt gerinnt im Körper. Und dann sind wir halt tot. Das heißt, wenn wir würden vielleicht auf dem Planeten tatsächlich, das würde vielleicht sogar funktionieren, aber wir wären auf jeden Fall tot. Und eigentlich wären wir auch dann eine Kopie. Ich würde getötet werden und auf der Planetenoberfläche wäre ein Klon von mir. Eine Kopie. Hat zwar anscheinend auch meine Erinnerungen und so weiter, aber es wird trotzdem eine Kopie. Und wir alle wissen, was passiert, wenn ich eine Kopie nochmal kopiere und nochmal kopiere und nochmal kopiere und nochmal kopiere. Probiert das mal zu Hause aus, wenn ihr einen Kopierer habt. Kopiert die Kopie 10-mal. Also immer wieder die Kopie. Dann habt ihr am Ende ein schwarzes Blatt. Also Beamen funktioniert nicht.
Vielleicht wissen wir noch nicht wie, aber zurzeit sehe ich das nicht. Und das ist halt eine Entwicklung, die ganz wichtig ist. Jetzt haben wir natürlich im 20. Jahrhundert auch noch ein aufkeimendes Genre, das, ja, ich glaube, mit Herr der Ringe eigentlich direkt ein Musterbeispiel ist. Herr der Ringe ist ja so ein Ding für sich, ne? Drei wuchtige Bücher, eine riesige Welt, eine riesige Mechanik dahinter, wie das alles funktioniert. In Teilen, zumindest wenn man jetzt Star Trek betrachtet und mal die Wissenschaftlichkeit, so rudimentär sie mittlerweile auch ist bei Star Trek, muss man ja auch sagen, das Science in Science Fiction ist aktuell relativ klein. Und wenn man auf der anderen Seite Fantasy in Herr der Ringe anschaut. Ich meine, Herr der Ringe muss man dazu wissen, ne, in drei Teilen geschrieben, die ersten beiden Teile noch vom Autor selber, von Tolkien selber. Der dritte Teil dann, glaube ich, oder der zweite Teil auch schon zu größeren Teilen von seinem Sohn verfasst, ist ja am Ende nichts anderes als eine literarische Verarbeitung des 20. Jahrhunderts oder der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts.
Da muss ich dich kurz unterbrechen.
Gerne.
Die ersten vier Romane, also Der kleine Hobbit, die Gefährten,
Die zwei Türme.
Die zwei Türme und die Rückkehr des Königs sind alle von Tolkien selbst geschrieben. Silmarillion, was eigentlich doch garantiert. Das Silmarillion. Okay, ausnahmsweise, ich schlage normalerweise nichts nach, aber das muss ich jetzt nachschlagen. Gehen wir einfach mal Tolkien bei Wikipedia ein, da werden wir schon was finden.
Also, er hat die Geschichte sich ausgedacht, ja. Und die meisten Fragmente hat er auch selber geschrieben. Aber die Endfassung von Herr der Ringe ist teilweise von seinem Sohn verfasst. Aber guckt das gerne nochmal nach. Ich kann ja derweil ein bisschen weiter erzählen. Jetzt haben wir auf der einen Seite Fantasy, auf der anderen Seite Science Fiction. Beide versuchen, ähnlich wie wir gerade in der Antike gesehen haben, welche Lücken man versucht zu schließen, mit anderen Methoden zu schließen. Dort, wo die Fantasy auf eine Grenze stößt, nimmt sie immer das Übernatürliche an. In Star Trek oder halt Science Fiction im Allgemeinen versucht man diese Lücken mit einer Steigerung der Wissenschaft zu erklären. Nämlich, indem man von A nach B kommt. Bei Harry Potter disapparieren und apparieren die. Also das heißt, die zaubern sich von A nach B, ohne dass das erklärt wird. Es gibt halt dieses Gimmick, Zauberei. Science Fiction ist jetzt in der Pflicht, diesen Weg von A nach B, wenn man jetzt aus Sicht eines Hard-Science-Fiction-Fans diskutiert, muss diesen Weg erklären. Das heißt, Science Fiction ist dann in der Bütt, zu erklären, wie kommt jetzt Person A von B nach C. Dieses Problem hat die Fantasy nur bedingt. Aber beide sind immer zeitgenössische Literatur und haben auch immer einen Sinngehalt. So ähnlich wie der Erste und Zweite Weltkrieg in Herr der Ringe verarbeitet wird, wird der Kalte Krieg in Star Trek behandelt. Oder meinetwegen in Perry Rhodan oder sonst was. Hast du es mittlerweile gefunden, Marco, dass wir diesen Knoten auch noch lösen können?
Ja, natürlich habe ich es gefunden. Und Herr der Ringe ist ursprünglich halt, also die drei Beinbände sind ursprünglich ein Werk gewesen. Keine Trilogie aufgrund der angehobenen Papierpreise wegen des Krieges, wurde es halt in drei Bänden, die man sich halt leisten konnte, veröffentlicht. Also gab es im Prinzip nie diese drei einzelnen Bücher, sondern eigentlich gab es nur Herr der Ringe. Und diese Trilogie wurde nur aus Gründen des Geldes halt gemacht. Und die hat aber alle der J.R.R. Tolkien geschrieben, der Christopher Tolkien. Der hat das Silmarillion zu Ende geschrieben.
Okay, dann habe ich das falsch erinnert.
Also sein das eigentliche Hauptwerk von Tolkien. Da geht's ja um die Elfen, die gesamte Geschichte der Elfen und sowas. Der hat ja noch sehr viel mehr Bücher, gibt's noch dazu. Alles ist heftig, wie groß dieses Universum ist.
Ja. Aber sei es wie sei,
wo und auch wie einflussreich.
Ja.
Also muss man ja auch ganz ehrlich anerkennen.
Wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte, waren die Clarkschen Gesetze. Da ist nämlich diese Schnittmengenbildung oder dieser Unterschied zwischen Science Fiction und Fantasy in den Werkzeugen und in den Wegen, wie eine Geschichte entsteht, relativ gut zusammengefasst. Ich darf das mal ganz kurz vorlesen. Wenn ein angesehener, aber älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, hat er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich Unrecht. Wen siehst du in dieser Aussage? Wenn du jetzt in Sachen Fantasy denkst und wir gerade über Herr der Ringe gesprochen haben.
Ja gut, dann wirst du wahrscheinlich den Tolkien meinen.
Ja, den Gandalf meine ich doch, Mensch.
Ach so, du meinst eine Figur davon.
Ja, natürlich.
Ja, okay, gut.
Ja, also man versucht etwas, die Lücke zu schließen, die hinter der Wissenschaftlichkeit steht. Das heißt, wenn ein älterer weiser Mann, ne, weiser, nicht weißer Mann, entschuldigt, eine Aussage trifft, dass etwas möglich ist, dann muss das möglich sein. Sagt natürlich auch ein bisschen was über den Menschen oder die Soziologie dahinter aus, aber sei es wie es sei. Das zweite Gesetz lautet, der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist ein klein wenig über diese hinaus in das Unmögliche vorzustoßen. Das heißt, wir können das Mögliche nur begrenzen, wenn wir die Last Frontier, also diese letzte Grenze, dieses gedachte Unmögliche, was wir sehen, einmal erreicht haben und damit erwiesen haben, dass es möglich ist. Oder, wenn du jetzt nach Sherlock Holmes denkst, ne, man muss alles Unmögliche herausstreichen, um am Ende, so unwahrscheinlich das auch ist, das Mögliche zu sehen. Aber Science Fiction muss immer das Ziel der Unmöglichkeit haben. Und das dritte Gesetz, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Ein Wesenszug der Magie ist nun mal, dass sie nicht erklärbar ist. Oder dass sie übernatürlich ist. Oder dass sie mit unseren Mitteln nicht erklärbar ist. Wie hilft uns das jetzt weiter?
Ich meine, das dritte Gesetz wurde auch mal nachträglich noch mal konkretisiert mit ist mit normalen Mitteln von Magie nicht zu unterscheiden, irgendwie
das,
sowas, oder
für
das menschliche Auge von Magie nicht zu unterscheiden, irgendwie sowas war es, glaube ich.
Genau.
Aber bei dem Gesetz, beim dritten klassischen Gesetz, da muss ich grundsätzlich immer an Star Trek denken. Und zwar an diese eine Folge, von der ich leider immer den Namen vergesse, wo sie diese Mintakana heißen das voll, glaube ich, die mit den Vulkanern verwandt sind, entdecken und die beobachten halt. Und der Picard hat zu mir gesprochen. Und dann holen sie die eine da auf das Schiff und erklären der halt, dass die einfach halt nur an einer anderen Entwicklungsstufe stehen. Und dass die Leute, die früher in Höhlen gewohnt hätten, wenn die jetzt halt dann die Leute, die jetzt da in den Hütten wohnen und reden können und Feuer machen können, die würden sie für Götter halten. Und genauso versucht Picard das jetzt klar zu machen. Und er scheint auch zu ihr durchzudringen und am Ende ist es doch wieder alles vorbei. Und also grundsätzlich muss ich bei diesem Gesetz immer an diese Folge denken.
Aber diese ganzen Gesetzeswerke in der Science Fiction, die funktionieren, also Science Fiction ist ja etwas, was nach Regeln funktionieren muss. Ne? Also es ist nicht wie zum Beispiel Fantasy, die diese Lücken einfach schließen kann, indem sie das voraussetzen kann. So mit einem Magiemoment oder mit einem übernatürlichen Wesen oder mit einem Geist oder sonst was oder einem Gott. Science Fiction muss immer nach diesen Regeln funktionieren. Aber in Kombination mit dem zweiten Gesetz, gerade nach Clark, ist das natürlich immer so eine Relativität. Das heißt, nur weil wir uns etwas nicht vorstellen können oder uns etwas als unmöglich vorstellen können, kann es in der Science Fiction trotzdem möglich sein. Ne? Anders ist es jetzt zum Beispiel bei Asimov, der sich natürlich in diesen, ja, ich weiß nicht, wie stark kennst du dich denn bei Asimov aus?
Also ich kenne die Gesetze der Robotik halt.
Du kennst die Robotergeschichten wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich habe von Asimov nichts gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin ja eben halt auch nicht so der Leser, weil ich gerne lese, aber ich habe einen SUB, also einen Stapel ungelesener Bücher, der ist schlimm, der ist wirklich schlimm und ich habe, ich schaffe es, wie gesagt, ich habe das schon mal im Stream erwähnt, ich habe mir letztes Jahr im März von Björn Sülter Beyond Berlin gekauft, den ersten Teil des Fortsetzungsromans, ich habe jetzt den zweiten Teil da liegen, ich habe den ersten immer noch nicht gelesen, weil ich einfach nicht dazu komme, aber ich lese gerade Unternehmen Stardust von Perry Rhodes.
Echt? Und wie gefällt's dir?
Also bis jetzt, ich bin glaube ich auf Seite 20 oder sowas, also noch nicht sehr weit, bis jetzt ist es in Ordnung für mich, aber also dieser General, der da am Anfang erzählt, wie toll dieses Schiff ist und da dies und jenes und welches und sowas halt.
Du meinst die Pressekonferenz.
Die Pressekonferenz, genau. Er sagt über die Details von den Piloten, da ist der Informationsoffizier, der gibt ihnen so einen Handzettel, aber das Ding wiegt 200 Millionen Tonnen, so in der Art. Und hat den Antrieb und so und so viele Stufen. Dafür wäre auch der Informationsoffizier da. Kein Mensch würde in einer Pressekonferenz technische Daten runterbeten. Wir kommen da später wahrscheinlich noch zu, wenn wir über was zählt für uns zu guter und zu schlechter Science Fiction kommen. Da werden wir wahrscheinlich noch darüber sprechen, denn ich habe da eine andere Definition als Mario.
Ja, aber da sagst du natürlich was, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel und ist, glaube ich, auch in unseren Kreisen relativ gut bekannt, der Beginn der Perry Rhodan-Reihe. Da hat man es sehr extrem, dass sehr viel mit Daten umeinander geworfen wird und dass diese Daten auch im späteren Verlauf immer eine wichtige Bedeutung halten. Das heißt, diese Mechanik, die da im ersten Teil aufgeworfen wird, die ist zwar inhaltlich dann relativ schnell wieder vorbei, aber es geht natürlich so weiter. Das geht mit den Arkonidenschiffen weiter, das geht mit den großen Raumern, mit den anderen Raumschiffen von anderen Rassen oder Spezies weiter. Diese Mechanik, die dahinter steht, die muss dann erklärt werden. Und natürlich kann so ein Perry Rhodan-Autor, muss diesem Genre praktisch folgen, also diesen Regeln praktisch folgen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eine kleine Ein kleiner Band von Isaac Asimov heißt Ende der Ewigkeit. Habe ich jetzt relativ kurzfristig noch gelesen und inzwischen geschoben vor den großen Perry Rhodan Roman. Und ist ein echter Lesetipp für mich. Denn es geht darum, dass eine Organisation sich gründet, die die Zeitlinie der Menschheit verändert. Das ist, denke ich, auch was für dich, weil du ja so auf Multiversen stehst. Und da gibt's sowas wie Multiversum eigentlich nicht. Sondern irgendwann ist so eine Art Lift erfunden worden, der durch die Jahrhunderte rauscht und der Menschheit, also den Ewigen, die aus dieser Menschheit herausgelöst sind, die Möglichkeit gibt, die Zeitlinie der Menschheit zu verändern. Und dann pseudowissenschaftlich wieder zu berechnen, welche kleine Veränderung welche Wirkung hat, um am Ende die Menschheit an das höhere Ziel zu führen. Ist natürlich eine absolute Dystopie, weil jede menschliche Handlung in dieser eigentlichen Zeitlichkeit, heißt es bei Asimov, in diesem eigentlichen menschlichen Zeitstrahl ist, überhaupt gar keine Bedeutung mehr hat. Das heißt, in der nächsten Woche kann das ohne unser Wissen schon wieder vorbei sein, weil die Ewigkeit halt unsere Realität geändert hat. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, wo führt uns das alles hin? Wir haben die Regel der Science Fiction, okay. Wir haben Wesensmerkmale der Science Fiction. Meistens geht es um Weltraum, Raumschiffe und Wissenschaft. Aber das hilft uns jetzt alles nicht weiter. Ich meine, auf der einen Seite ist Star Wars Science Fiction und auf der anderen Seite ist Arthur C. Clarke oder H.G. Wells oder Isaac Asimov oder, keine Ahnung, Perry Rhodan Science Fiction, was halt sehr mechanisch funktioniert. So kommen wir eigentlich nicht weiter.
Ich würde jetzt auch gerne einmal kurz zwischen
gerne
Gretchen. Ich vermute zwar, dass du darauf hinaus willst, aber Star Wars ist keine Science Fiction. Star Wars ist Science Fantasy. In Star Wars gibt es die Macht. Die Macht ist mit Magie gleichzusetzen. Die wird nicht erklärt. Die wird zwar in Episode 1 beim Midichlorianer, bla 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 und sowas, klar. Aber das macht es dann trotzdem nicht so eine Science Fiction. Natürlich sind da die Science-Anteile, also die Schnittmenge mit Star Trek ist größer als die Schnittmenge mit Herr der Ringe. Aber trotzdem ist das eben halt Science Fantasy. Das ist ein Subgenre von Science Fiction, wo eben halt gewisse Sachen einfach halt der Vorstellungskraft überlassen werden. Eben wie die Macht. Und das ist es im Prinzip. Und ich meine, der Michael hat das bei uns im Artikel auch geschrieben, mit der Science Fantasy, und da hat er, glaube ich, auch dazu passt ja auch wunderbar der Schwarze Ritter, Darth Vader, die Prinzessinnen Leia und so weiter, und dann der strahlende Held, Luke und vielleicht sogar noch Han. Das passt wunderbar in diese Märchenkram rein. Ich kenne etliche Fans, ich bin ja sogar in einer Star Wars Gruppe Admin. Das heißt, ich kriege eine Menge Diskussionen damit. Es gibt ganz, ganz viele Fans, die sagen, es ist halt ein Märchen. Fertig, es ist halt ein modernes Märchen. Aber es ist ein Märchen letzten Endes.
Du hilfst mir mit deinem Zwischenruf sogar. Denn wo ich eigentlich hier drauf hinaus will, dass für mich Science Fiction eigentlich etwas ist, was überhaupt nicht feststeht. Es gibt so bestimmte Pole zwischen Hard- und Soft-Science-Fiction, zwischen Science-Fiction, Science-Fantasy, den einzelnen Subgenres, einer übernatürlichen Macht, ne, die in Star Wars da ist, die aber genauso auch in Star Trek auftaucht. Nehmt ihr Q oder was auch immer, Charlie X oder sonst jemanden. Ne?
Also da würde ich jetzt nicht Q nehmen, denn Q ist erwiesen halt nicht omnipotent. Er wirkt auf uns nur omnipotent. Das ist das dritte Clarksche Gesetz halt. Ja? Da würde ich dann, also es stimmt schon, dass das in Star Trek halt auch so einen Kram gibt, aber da würde ich dann eher Deep Space Nine nehmen.
Ja, genau, die wurden noch
Propheten.
Wesen. Genau.
Ja, die Propheten und jetzt zuletzt halt dann bei Picard würde ich dieses kleine Gizmo da, das auf wundersame Weise die Sachen reparieren kann, wenn man nur dran denkt. Das ist auch auf jeden Fall so ein Ding. Also, hey, sorry.
Hör auf, damit
da
lass uns da nicht da wieder anfangen jetzt.
Ja, da komme ich
schon wieder klar. Also, ich krieg schon wieder Gefühle.
Ja.
Also, wie gesagt, für mich ist das jetzt nicht unbedingt ein feststehender Begriff. Und für mich ist auch Science Fiction nur schwer als Genre zusammenzufassen. Für mich ist es eher ein Modus oder das ist eine Idee, die habe ich bei Wikipedia aufgeschnappt, um ganz ehrlich zu sein, um die Quelle dazu zu nennen, was eigentlich total sexy. Je häufiger ich darüber nachdenke, desto besser wird das für mich, dass Science Fiction eigentlich ein Modus ist, die Geschichte zu erzählen. Denn für mich ist es nicht wichtig, welches Setting da ist. Die Geschichte, die in Star Wars erzählt wird. Dadurch, dass es Magie gibt, dadurch, dass es Übernatürliches gibt, hätte die auch locker in ein rein rassiges Fantasy-Setting gepasst. Natürlich nicht so nicht so aufregend und nicht so visuell, wie es jetzt in den Filmen gemacht ist, aber es hätte auch dort funktionieren können. Wenn man sich die besten Science-Fiction Folgen herausnehmen kann, Star Trek-Folgen herausnehmen kann, zum Beispiel für mich immer noch Measure of a Man, das Standgericht, diese ganzen Deep Space Nine-Sachen im Dominion-Krieg oder die Zeitreisegeschichte, wo Sisko in die Rassist oder in die 50er Jahre war es, glaube ich, als Autor zurückversetzt wird und er die ganze Zeit Science-Fiction-Geschichten schreiben will und keiner sie kaufen will. Wie hieß die Folge? Verdammt!
Far Beyond the Stars.
Far Beyond the Stars. Diese Einzelgeschichten, die man da gesammelt hat, hätte man auch herauslösen können und als jeweils eigenständiges Setting verkaufen können. Genau so hätte die auch da funktioniert und hätte uns als Mensch oder als Zuschauer in unserer jetzigen politischen, gesellschaftlichen, soziologischen und was nicht alles Situation einen Spiegel vorgehalten. Die hätte genauso gut funktioniert. Measure of a Man, wem sprechen wir Menschenrechte zu? Standgericht, was ist ein Verbrechen? Wie muss man damit umgehen? Kann man Menschen vergeben oder sind sie böse? Verurteilt man Menschen aufgrund ihrer Ethnie? So, das hätte alles so funktioniert. Aber es ist halt da in diesem Setting drin. Und es macht es dafür für mich konsumierbar. Denn als junger Spund hätte ich mir wahrscheinlich so ein Melodrama aus den 90er Jahren nicht nochmal angeschaut. Aber eine Science-Fiction-Geschichte mit Raumschiffen, mit geilen visuellen Effekten und so weiter, hätte ich mir angeguckt. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Im Prinzip ist für dich Science-Fiction, und da stimme ich dir sogar vollkommen zu, ist Science-Fiction halt ein Stilmittel. Man nimmt eine Geschichte, die man erzählen möchte. Wir bleiben jetzt mal bei Measure of a Man. Und zwar geht es eben um Menschenrechte. Ab wann ist der Mensch ein Mensch? Oder ab wann hat er halt wann hat ein Lebewesen die gleichen Rechte wie ein Mensch? Kann man auch so sagen. Und transportiert das halt für den Zuschauer abstrakt in die Zukunft, wo es dann auch gar nicht mehr um einen Menschen geht, sondern um einen Androiden. Und dadurch fängt er halt an, über seine eigene Situation jetzt im Augenblick halt nachzudenken. Wenn wir jetzt zum Beispiel sowas nehmen wie Uhura, die Whoopi Goldberg, das ist ja tatsächlich so eine Geschichte, die jeder Star Trek-Fan wahrscheinlich lokal kennt halt. Die kennt er wahrscheinlich nachts, wenn man die weckt, halt aufsagen, aber die ist als kleines Kind halt durchs Haus gerannt und sagt, Mama, komm mal schnell zum Fernseher, da ist eine schwarze Frau im TV und die ist kein Dienstmädchen. Jetzt kann man natürlich über die Rolle von Uhura gerade in der klassischen Serie halt streiten.
Allgemein über den Umgang mit Frauen in der klassischen Serie.
Allgemein über die Bedeutung von Uhura kann man natürlich streiten, wie viel ihr denn das letztendlich an Bedeutung wirklich hatte während Original Series. Weil letztendlich hat sich ja auch nur, in Anführungszeichen, nur die Kommunikation bedient. Aber es war halt trotzdem ein riesiges Zeichen. Der Martin Luther King, da war das ist die Agent, halt ja ihr sogar gesagt, nee, du bleibst da schön drin, das ist eine riesengroße Signalwirkung. Und deswegen ist sie halt drin geblieben. Und heutzutage ist sie leider eine der wenigen Überlebenden, die Serie ist aus den 60ern, das ist jetzt fast 60 Jahre schon her, klar, dass da, nicht mehr viele von leben, ist logisch dann irgendwo. Und ihr geht's halt nicht gut, aber es ist trotzdem halt heutzutage natürlich eine Ikone. Eine Ikone für die Schwarzen und eine Ikone fürs Fernsehen.
Das führt uns direkt zum nächsten Punkt. Science Fiction als Inspiration. Also für mich ist das der nächste Punkt, den ich jetzt gerade mir ausgedacht habe.
Ach so,
okay. Ich meander gerade durch das Thema. Nee, da möchte ich auf jeden Fall noch mit dir drüber sprechen, weil Science Fiction dient ja auch als wissenschaftliche Inspiration. Zum Beispiel, du hast wahrscheinlich auch ein Smartphone, ne? Ich habe ein iPhone. Mhm. 1:1 aus Science Fiction geklaut.
Ja. Im Prinzip haben wir heutzutage mit unserem Smartphone schon die Vorstufe von so einem Tricorder von Star Trek halt dabei. Unsere alten Handys waren halt die normalen Kommunikatoren, die mit der Kirk rumgelaufen ist. Und heutzutage unsere Dinge, was kann ich mit meinem Handy denn heutzutage alles machen? Ich habe die ersten Streams habe ich mit dem alle Streams bisher habe ich mit meinem Smartphone gemacht. Ich habe mir jetzt eine richtige Kamera gekauft, damit ich auch da die Qualität ein bisschen erhöhen kann. Aber ich bräuchte es im Prinzip nicht. Ich könnte einfach so direkt streamen. Müsste natürlich mit einer etwas kleineren Qualität halt auskommen. Aber wenn ich habe ein 200-Euro Handy oder Smartphone. Wenn ich ein 600-Euro Smartphone hätte, dann könnte ich das damit noch mehr machen. Und die Entwicklung geht halt immer weiter. Da gab es auch in der IT gab es da auch ein Gesetz, dass sich Elektronik
ab einem gewissen Grad von Komplexität entwickelt Intelligenz, meinst du?
Nein. Elektronik wird
alle 10
in immer kürzerer
Monate
Zeit
die Rechenleistung verdoppelt.
Irgendwie genau so war's. Ja. Und das, wenn man sich das mal einfach nur mal diesen Gedanken einfach mal weiterspinnt, was wir in den 80ern in Next Generation als geiler Scheiß hier, guckt mal an, was das für ein Computer ist oder sowas. Sowas habe ich heutzutage gestehen. Der nimmt gerade unseren Podcast auf. Nicht ganz so extrem, aber letzten Endes gibt's das halt schon. Also sind wir nicht mehr weit davon entfernt, solche Computer zu haben. Wir sind auch nicht mehr weit davon entfernt, einen funktionierenden Roboter zu entwickeln. Es gibt ja bereits Roboter. Also ich meine damit jetzt humanoide Roboter mit Armen und Beinen, nicht so Industrieroboter, die ja letzten Endes einfach nur auf bestimmte Bewegungsabläufe programmiert sind. Aber ein Roboter, der tatsächlich halt erkennt, dass da kommt jetzt eine Treppe, da muss ich jetzt meine Beine höher nehmen und sowas alles halt. Also, das ist unglaublich. Und das ganz viele Sachen, das sagen viele Wissenschaftler ja sogar selbst, sie gucken sich Science Fiction an und gucken, kann man das machen? Geht das wirklich? Und dann forschen sie in diese Richtung.
Denkst du wirklich,
also,
dass
ich
es
so find, ist?
Oder denkst du nicht einfach, dass es das irgendwelche pickligen Nerds sind, die das als Kinder geguckt haben und ihr ganzes Leben darauf hinarbeiten, dass das machbar gemacht wird?
Also ich habe mal ein Interview gelesen. Ich kann dir nicht mehr sagen, wann, ich kann dir nicht mehr sagen, wo. Es war aber auf jeden Fall online, das weiß ich noch. Da hat ein Wissenschaftler das in einem Interview auch gesagt, dass tatsächlich es so ist, dass oder dass die Wissenschaft generell halt sich viele der Inspirationen für Erfindungen und sowas aus der Science Fiction holt und einfach guckt, was können wir davon machen und was. Also einfach beweisen wollen. Es gibt Doktorarbeiten darüber, über die Realität von Star Trek. Das weiß ich. Einen habe ich davon schon mal gelesen. Also versucht zu lesen.
Ist dann immer ein bisschen zu hoch. Ist dann immer ein bisschen schwierig. Ich kenne das.
Ja.
Es gibt da ja ganz viele Dinge. Es gibt das Wohnen auf anderen Planeten. Man kommt dahin. Man wird irgendwann mal außerhalb unsere Erde irgendwo leben können. Man kann es jetzt schon, man kann es auf der ISS, verdammt nochmal. Es gibt berührungssensitive Oberflächen und damit Bedienung. Ne? Diese intelligente, sich ändernde Bedienoberfläche auf der Enterprise gibt's auch. Benutzt jeder, hat jeder in der Tasche. Ne? Diese Datenpads sind nichts anderes als Tablet-PCs.
Ja, und die können, wie gesagt, das ist das, was ich meine. Diese Datenpads, die halt früher hatten, das sind unsere Tablets, aber unsere Tablets sind weit entwickelt im Gegensatz zu denen. Jetzt habe ich das ein bisschen blöd formuliert, aber du weißt, was ich meine. Und die Zuhörer auch. Ja. Also das ist um einiges weiterentwickelt als das, was wir in den 80ern halt gesehen haben. Da war das natürlich geiler Zukunftsscheiß, heutzutage gesagt, ja. Ja, heutzutage müssen wir so ein Ding rausbringen, das mit der Vorstellungskraft funktioniert. Ja? Womit wir dann wieder bei Picard wären.
Gut, Marco, wir haben uns in der Science Fiction bis in die 80er, 90er vorgekämpft, denke ich, mit TNG und DS9. Wollen wir mal zur jüngsten Entwicklung der Science Fiction kommen? Zur Climate Fiction. Was sagt dir das denn? Das habe ich jetzt auch nur wieder aufgeschnappt in einem Artikel, den ich im Internet gelesen habe. Aber es gibt vermehrt, das ist sogar statistisch nachweisbar, Geschichten, in denen die Menschheit auf der Erde verkackt hat. Interstellar ist zum Beispiel auch so einer. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Interstellar weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich meine, da war
irgendwas. Nee, warte mal, wie hieß der andere mit Matthew McConaughey? Das war nicht Interstellar, das war... Ach. Wo der ein Ingenieur ist und dann zu einer fernen Welt... Mensch, wie heißt der denn? Ich muss das jetzt nachgucken. Ist egal. Oder The Day After Tomorrow, wo es dystopische klimatische Entwicklung gibt auf der Welt, wo der... Dystopisch ist falsch. Wo es klimatische Entwicklung auf der Welt gibt und der Mensch halt teilweise seine eigene Umwelt nicht mehr bewohnen kann. So, das ist so eine jüngere Entwicklung der Science-Fiction. Genauso haben wir ganz oft in der jüngeren Science-Fiction spirituelle Themen, die immer wieder aufgegriffen werden und mit einem Thema der Übernatürlichkeit oder Spiritualität, so wie es zum Beispiel in DS9 funktioniert mit den Wurmlochwesen und den Bajoranern und deren Erklärung. Ne? Man versucht dann natürlich auch so eine wissenschaftliche Erklärung dazu zu liefern, aber diese Spiritualität wird halt in der Science-Fiction-Welt auch zum Problem, da sie halt zu Konflikten führt zwischen Cardassianern, Bajoranern und anderen. Oder dem Dominion zum Beispiel. Anders hat man dann immer zum Beispiel in der Neuinterpretation von Battlestar Galactica, wo ja auch die Geschichte ein bisschen geändert wurde, dieses spirituelle Ende, so diese Suche nach etwas Sinnstiftende. Und ich denke, du merkst gerade, worauf ich hinaus will, sind die sinnstiftenden Momente in der Science Fiction, wo es unsere Identität als Menschheit so ein bisschen beeinflusst hat. Denn heutzutage ist es ja nicht so, dass wir über eine Science-Fiction-Geschichte aus den 60ern reden, wo ein weißer Mann mit blonden Haaren und ein weißer Mann mit schwarzen Haaren und eine Frau, die schwarz war, in der Kommunikation gesprochen haben, sondern wir denken in der Kategorie, handelt so wie Kirk. Und das hat eine Konnotation. Das hat immer eine Konnotation des Guten. Weil Kirk ja mittlerweile als Beschützer da ist. Oder Spock als Intellektueller, als klare Vernunft und so weiter. Was sind denn die stärksten sinnstiftenden Momente der Science Fiction, wo du dich wiedergefunden hast? Was sind denn so deine Leuchtfackeln der Moral?
Ja, da komme ich auf jeden Fall wieder zu Measure of a Man. Da geht für mich auch wirklich kein Weg dran vorbei an der Folge. Weil das für mich halt auch obendrein sehr gut in einer Folge zusammenfasst, worum es in Star Trek überhaupt geht. Also zumindest für mich geht. Und das ist halt auch tatsächlich so ein sinnstiftender Punkt in der Science Fiction für mich. Was machen wir oder wohin können wir uns entwickeln, sagen wir mal so. Was steht der Menschheit offen, theoretisch? Und dann wiederum, jetzt auf der anderen Seite, gibt's auch etliche Szenen in Babylon 5 zum Beispiel für mich, wo ich sage, das ist die Geschichte, die ich halt gerne sehe, und das ist die Geschichte, die halt auch, wie du sagst, halt sinnstiftend ist. Und da nehme ich exemplarisch jetzt eine Szene raus. Da muss ich ein bisschen ausholen. Du hast Babylon 5 nicht gesehen, oder?
Nee, noch nicht.
Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Das Volk der Centauri, das ist mit Londo Modari, der Botschafter, der mit den Haaren. Und das Volk der Nahen mögen sich nicht, denn die Centauri hatten die Nahen, also die Heimatwelt der Nahen mal besetzt, die auch nur Nahen heißt. Und dann haben sie dann irgendwann halt zurückgezogen und die Nahen sinnen auf Rache und sie sind von einem Bauernvolk zu einem Kriegervolk geworden, erobern jetzt selber Welt. Irgendwann bricht da wieder der Krieg aus und sowas und die Centauri besetzen das nochmal und sowas halt und machen sogar, die setzen sogar Waffen halt ein, die illegal sind, die nicht benutzt werden dürfen. Die werfen Asteroiden aus dem Orbit auf den Planeten, das ist halt geächtet, Massebeschleuniger heißen die da. Jikar, der Botschafter der Nahen und Londo Molari, der Botschafter der Centauri, die sind sie natürlich Spinnefeind. Denn das sind verfeindete Völker. Und die beiden, also zum einen sind das beides wunderbare Schauspieler, Peter Jurasic, der Londo Molari spielt, und Andreas Katsoulas, der Jikar spielt, leider schon gestorben. 2006, glaube ich, sogar schon. Also schon Ewigkeiten im Prinzip her. Die beiden spielen das trotz, also vor allem Andreas Katsoulas, trotz dieser heftigen Narbenprothese, also Gesichtsmaske, spielen das so unglaublich emotional und wunderbar. Und es gibt so viele Szenen, wo JMS, der Schaffer davon, sagt, ich habe die Story ganz anders geschrieben, ich habe das Drehbuch ganz anders geschrieben und die beiden haben einfach angefangen zu improvisieren. Und das ist sehr viel besser als das, was ich geschrieben habe. Das ist ein riesen Kompliment, wenn die Schauspieler ihre Charaktere besser kennen als der Schaffer. Wenn die das wirklich verinnerlicht haben. Und in der letzten Staffel gibt es halt eine Szene zwischen J.K. und Londo Mollari. Die sind auf einmal dann halt irgendwann befreundet. Und der Londo setzt sein Leben halt für J.K. ein. Irgendwie sowas. Oder für eine andere Nahen ein. Und J.K. schaut Londo Mollari an und sagt, Mollari, ich kann ihrem Volk nicht vergeben für das, was es den Nahen angetan hat. Aber ich kann ihnen vergeben. Und das ist eine so emotionale, also ich habe jetzt Gänsehaut. Das ist so eine emotionale Situation da. Vor allem, wenn man die Entwicklung dieser beiden Charaktere miterlebt hat, bis zu diesem Zeitpunkt halt, wie die da hingekommen sind. Denn der J.K. stürzt irgendwann wegen einem Angriff auf Londo Mollari in Haft und schreibt dort halt ein Buch. Das Buch J.K. Und wird nachher zu einer religiösen Ikone dadurch. Und das ist also, er findet die Erleuchtung quasi. Er fängt an, über sein Leben nachzudenken. Das ist, also Babylon 5 würde ich als Ganzes als sinnschaffenden Moment in der Science Fiction sehen, weil das ist ja auch quasi der Anfang dieser seriellen Erzählweise, die ja auch bei Star Trek bei Deep Space Nine Einzug gefunden hatte, aber halt in einem weit weniger ausgeprägten Stil als bei Babylon 5. Schade, dass Babylon 5 halt relativ schlecht gealtert ist wegen den CGI-Effekten, da muss man halt ein bisschen drüber wegschauen, aber ansonsten ist das wirklich eine tolle Serie, die so natürlich auch bei uns funktionieren würde. Denn die Nahen können genauso gut auch einfach die amerikanischen Ureinwohner sein und die Centauri sind einfach die Europäer, die halt nach Amerika rüberkommen. Das würde auch so als Western-Drama funktionieren. Aber es ist halt in der Science Fiction. Und dadurch, dass es eben halt fremde Völker sind, wird es halt für uns einfach halt glaubhafter oder besser vorstellbar. Also zumindest für mich. Deswegen schaue ich wahrscheinlich Science Fiction, weil ich mich eher in Aliens reindenken kann, als in Sachen, die vor 100, 150 Jahren halt passiert sind. Und das sind für mich eben jetzt zwei sinnschaffende Momente und wenn ich jetzt weiterrede, dann kommen wir garantiert noch zu 20, 30 anderen Momenten.
Dann unterbreche ich dich jetzt einfach mal ganz rüber.
Ja, wir kennen dich.
Denn ich möchte nämlich noch ein bisschen bei dem Gedanken bleiben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und selbst wenn wir jetzt diesen seriellen Charakter, wie er zum Beispiel bei Babylon 5 schon existiert hat, wie er aber zu Zeiten von TOS, bei Star Trek zum Beispiel oder TNG, noch nicht existiert hat, trotzdem profitieren diese Situationen in der Science Fiction von einem dem Zuschauer verständlichen Cast. Das heißt, oder beim Leser, Perry Rhodan zum Beispiel als langlebige Serie, er hat eine Verbindung zu den Charakteren. Und er weiß, welche Bedeutung das für die Charaktere in dem Moment hat, wenn es zum Beispiel in Measure of a Man um die Bürgerrechte oder die eigentliche rechtliche Auffassung eines Wesens wie Data geht. So, das heißt, das macht uns das anfassbar. Das heißt, wir haben mit den Charakteren connected. Wir wissen, wo die herkommen. Wir wissen, wie die Dynamik zwischen denen ist. Und wir finden uns stellenweise in dieser Frage wieder. Denn, machen wir uns nichts vor, die Menschheit stand vor ähnlichen Diskussionen. Umgang mit Farbigen. Anderen Ethnien. Wie gehen wir mit anderen Glaubensrichtungen um? Gerade in Amerika, wo man ganz oft, ganz lange nach dem 11. September 2001 mit Umgang mit islamgläubigen Leuten oder Menschen gekämpft hat. Genauso wie man das heute noch tut. Wie gehen wir heute mit Flüchtlingen um, etc. pp. Und das sind die starken Momente und ein wesentlicher Wesenszug für mich in Science Fiction, dass man schafft, mir einen Spiegel vorzuhalten und meine eigene Situation oder eine Situation, über die ich nachdenke, mir vorzuhalten und mir einen bestimmten gewissen moralischen Wert dahinter zu stellen. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Anders funktioniert es aber auch im Negativen, wenn zum Beispiel Picard oder Kirk oder sonst jemand in Star Trek von früher erzählt. Das war damals, als wir unseren Planeten noch ausgebeutet haben. Oder das war damals, als wir noch Geld hatten und dafür Kriege geführt haben. Das sind immer so die Momente, wo ich, das muss ich sehen in Science Fiction, dass wenn es gerade um eine Menschheit geht, man praktisch einen Schritt weitergekommen ist. Und dass man als Science Fiction Autor oder dass der Autor oder der Schöpfer dieser Geschichte diese Vision dahinter hatte, dass die Menschheit sich fortentwickelt hat. Und in dieser Fortentwicklung versucht der Autor mir jetzt aktuelle Probleme oder Probleme, die wir nachvollziehen können, vorzuhalten und zu beantworten in dieser Binnenkonstruktion. Das ist für mich ein Punkt und das ist überhaupt nicht in Dissonanz oder im Gegensatz zu Weinreich zu sehen mit seiner Definition, mit seinem wissenschaftlichen Idee, was in ein Extrem gesteigert wird, um dann menschliche Probleme oder nachvollziehbare Probleme auszuerzählen, um einfach diesen Schritt zurückzuschaffen. Ganz oft, wenn wir so Tageszeitung lesen oder Tagesschau schauen, haben wir das Problem, dass wir überhaupt nicht diesen Schritt zurückschaffen und uns fragen können als Gesellschaft oder als Mensch, was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Aktueller Bezug, Corona-Krise. Ganz oft stehen wir vor dem Problem, dass wir nicht nachvollziehen können, warum eine Entscheidung so getroffen wird und nicht anders. Das muss halt Science Fiction für mich sein, mir diese Frage zu beantworten, mir diesen Schritt zurück zu genehmigen und auf ein Problem zu gucken, was ich nachvollziehen kann. Und da geht's halt auch so darum, wenn du jetzt diese Geschichte aus Babylon 5 nimmst, sieht man die natürlich im Kleinen auch in anderen Science-Fiction-Serien oder in Büchern. Nehmen wir zum Beispiel Bortus von der Orwell, der einen Sohn bekommt, der dann, ich muss jetzt ganz kurz spoilen, ne? Spoiler-Part, wer die Orwell Staffel 1 noch nicht gesehen hat, wird die jetzt abschalten. Oder kurz mal vorspringen. Bortus und sein Partner bekommen ein Kind und Bortus als Morklaner, die sind alle männlich. Das heißt, wenn ein weibliches Kind geboren wird, muss das nach der Geburt oder nach dem Schlüpfen aus dem Ei umoperiert werden in einen Mann. Ansonsten ist es gesellschaftlich nicht anerkannt. Und aus diesem Problem, was die beiden darüber entwickeln, ob das jetzt umgeändert werden soll, das Geschlecht oder eben nicht, entwickelt sich aber auch in den Charakteren ein Beziehungsproblem. Denn später, ich glaube Anfang zweite Staffel ist das, als Bortus dann beginnt fremd zu gehen oder eine Art Porno-Abhängigkeit zu entwickeln, wird das dann so aufgearbeitet, dass dieser Beziehungsbruch zwischen Kleiden und Bortus so tief ist, in dem Moment, wo es um die Entscheidung geht, was mit der Tochter passiert, ob die umoperiert wird oder eben nicht. Und das finde ich die stärksten Momente. Wirklich, wirklich toll. Ist natürlich für uns ein Bezug darauf, wie wir mit sexueller Identität umgehen oder eben nicht. Und was so eine Entscheidung zwischen Menschen ausmachen kann. Genauso der Umgang zwischen Bajoranern zu Cardassianern. Dieses ewige Hin und Her, bis sich da meine Art Vertrauensverhältnis gebildet hat zwischen...
Das bei der geschlechtlichen Identität, die du gerade im Augenblick halt ansprichst oder gerade angesprochen hast, ist ja auch im Augenblick bei uns tatsächlich ein massives Thema. Dass es dafür Proteste gab, dass Transgender-Leute halt auf die Toilette gehen wollen, zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Dass da Leute sich belästigt gefühlt haben, dass da eventuell halt ein Mann also jemand mit männlichen Geschlechtsteilen, muss man ja eher sagen, auf eine Damentoilette gegangen ist. Wobei man natürlich dabei sagen muss, die Frauen haben kein Pissoir. Die gehen also alle in so eine Kabine rein und setzen sich da halt hin. Wie genau sollte mich das stören, wenn neben mir halt jemand sitzt, den ich gar nicht sehe? Ich weiß doch nicht mal, ob das jetzt da jemand ist, der einen Penis hat oder der eine Vagina hat. Ich weiß nur, da ist wer anders, weil ich ihn vielleicht höre. Aber wenn ich wer schon mal auf einer öffentlichen Toilette war, weiß ganz genau, du bist in dieser Kabine mucksmäuschenstill, weil du möchtest nicht, dass jemand anderes dein Geschäft mitbekommt. Also, ich verstehe da diese Aufregung wirklich nicht. Aber das ist tatsächlich halt so ein Thema. Und um diese Geschichte mit den Moklanern noch ein bisschen genauer zu machen, bei dir klang das jetzt so, als würde das oft vorkommen, dass da so ein Mädchen geboren wird. Das kommt nur irgendwie
genau, das kommt
einmal alle 10.000 vor. Und der Hammer ist daran, der größte Schriftsteller der Moklaner, der ist eine Frau. Der hat sich halt dieser Operation eben nicht unterzogen. Also die Eltern haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Und hat dann eben halt unter einem Pseudonym tatsächlich halt Werke erschaffen.
Ja, da muss man noch ein bisschen tiefer gehen. Also in der Kultur der Moklaner,
also das ist
Usus, dass man sich mit den Worten eines lieben Autors oder eines bekannten Autors verabschiedet und die dem Gegenüber mit auf den Weg gibt. Und ein sehr oft zitiertes Beispiel ist dieser eine berühmteste moklanische Autor, der dann eben im Nachhinein zu einer Frau wird oder halt eine Frau ist, obwohl er es nicht zugibt. Ähnlich wie zum Beispiel Anna Segers, die als männliches Synonym veröffentlicht hatte, Siebte Kreuz, oder also es war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, oder
da gibt's
DC noch Fontana, viel mehr. Die sich als Michael Bingham ausgegeben hat, etc. pp. Also dieses Verstecken der Sexualität, warte mal, jetzt muss ich ganz drüber nachdenken, dass ich es nicht falsch sage, des Geschlechts. Wir müssen ja auch nochmal zwischen Geschlecht, sexueller Identität und Sexualität unterscheiden. Schwieriges Thema. Ein Minenfeld.
Ja, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, aber es ist natürlich auch wieder so ein Thema. Also DC Fontana ist ein super Beispiel, aber J.K. Rowling ist genau die gleiche Geschichte.
Mary Shelley
hat auch
unter Synonym veröffentlicht.
Ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, weil ich kannte die immer nur unter Mary Shelley. Aber J.K. Rowling wurde vom Verlag gesagt, ist keiner liest Fantasy von einer Frau. Frauen schreiben gefälligst Liebesschnulzen. Also mach das mal unter Pseudonym. Und heutzutage noch wird das in ich glaube in Großbritannien immer noch unter J.K. Rowling alles verkauft, während hierzulande zumindest schon mal die Vornamen draufsteht.
Ja, man muss dazu sagen, J.K. Rowling ist auch ein bisschen ein schwieriger Charakter, weil die auch in letzter Zeit ein paar Aussagen vom Stapel gelassen hat, die auch...
Das kann natürlich sein, aber es geht ja jetzt um den Stellenwert der Frau in der fantastischen Literatur.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch nochmal eine andere Geschichte. Das ist nämlich bei weitem nicht so rosig, wie man sich das vielleicht denken kann. Denn Frauen werden das nicht als fantastische Autoren, die bekommen nicht die gleiche Anerkennung wie Männer. Das ist das beste Beispiel eben DC Fontana.
Die sich danach halt trotzdem einen Namen gemacht hat, ne?
Aber erst nachdem sie eben halt, ja, schon lange, lange, lange dabei war.
Also brauchen wir uns noch keine Gedanken machen, wie es um Beam etc. pp. Geht, wenn wir noch nicht mal so einfache gesellschaftliche Verhältnisse klären können, wie eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau oder unterschiedlichen Hautfarben oder Herkünften oder Glaubensrichtungen. Das ist schon schwierig.
Ich glaube, Patrick Stewart hat immer gesagt, wir haben nichts im All verloren, solange wir unsere Probleme hier nicht gelöst haben. Ich glaube, das war Patrick Stewart. Dem stimme ich auch vollkommen zu. Wir nehmen unsere Probleme einfach mit auf andere Planeten und da geht's genauso weiter. Also wir müssten erstmal das schaffen. Ich glaube nicht, dass hast du Enterprise gesehen?
Ja, natürlich.
Also ich sprach über nach. Die Staffel 4 in Mirror Darkly, die Mirror Universe Folge, wo der erste Kontakt nochmal neu gespielt wird. Ich glaube eher, dass das so passieren würde, wenn jetzt Aliens bei uns landen würden und nicht wie in Weinkern für den ersten Kontakt.
Ist eigentlich auch ein extremer Gedanke, der sehr oft auftaucht. Denn das ist ja ein Tropus, der immer zum Beispiel bei Perry Roden auftaucht oder bei Star Trek, dass der Mensch eine gewisse Ebene erreicht und dann durch Intervention von außen in die Zukunft geführt wird. Bei Perry Roden sind es die Arkoniden. Der Mensch fliegt vom Mond zum Mond. Aufgrund von einem Zufall findet der Perry Roden mit seiner Besatzung ein arkonidisches Schiff. Und daraufhin beschleunigt sich die menschliche Entwicklung. In Star Trek, es gibt den Dritten Weltkrieg, es gibt den postatomaren Schrecken, es gibt die Genkriege und danach gibt's irgendwann den Flug der, wie hieß sie?
Phoenix.
Woraufhin, auf einem Zufall hin, die Vulkanier gerade den Sektor durchfliegen, die Phoenix erkennen und aufgrund ihres Regengewerks dann die Menschen an die Hand nehmen und wie das dann weitergeht, sehen wir eben in Enterprise. Das taucht auch immer wieder auf. Das heißt, viele Science-Fiction-Schriftsteller oder Schaffende dahinter halten es nicht unbedingt für möglich, dass der Mensch so eine schnelle Entwicklung in so kurzer Zeit hinter sich bringt und die brauchen dann immer dieses, ja, ich sag's jetzt, nenn's jetzt mal einfach mal Plot-Device, ne, in der Mensch praktisch an die Hand genommen wird. Oder zum Beispiel Frank Herbert. Wie sehr kennst du dich bei Frank Herbert aus?
Ich habe den Film mit Patrick Stewart gesehen und die Spiele gespielt.
Aber nie also, gelesen, oder? Nee, ne?
Schade. Nie gelesen, nein.
Ja gut, dann können wir das eigentlich...
Ja, finde ich auch schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, mein SUV ist so groß, dass ich halt... Wie gut, dass ich ein Kindle und ich habe auch ein Torino, aber ich habe... Also ich will jetzt keine Werbung hier machen. Ich kann ja auch theoretisch andere E-Books-Formate auf dem Tablet halt lesen. Ich möchte keine Werbung für ein bestimmtes Gerät machen, aber ich bin froh, dass ich tatsächlich halt ein Kindle habe oder generell E-Book wieder habe, weil dann muss ich die Bücher, die ich lesen will, nicht alle stapeln. Das würde nämlich verdammt unübersichtlich werden.
Also, ich kann mal ganz kurz was empfehlen. Ich habe gerade in meinen SUB, der gerade in Regalform neben mir steht, gegriffen und ich habe mir nämlich eine Neuübersetzung von Der Wüstenplanet von Frank Herbert gegönnt, ne? Bisschen moderner übersetzt, werde ich mir nochmal reinfahren. Ist aber ein ähnliches Beispiel, da der Mensch hier eigentlich nicht zur interstellaren Raumfahrt fähig ist, ohne die Navigator-Gilde und das sogenannte Spice. Und dieses Spice hat natürlich eine Bedeutung, die dann wieder ins Übernatürliche führt. Also Dune würde ich jetzt auch eher seitens Science Fantasy einordnen, anstatt von Science Fiction. Oder halt Game of Thrones in Space, je nachdem, wie man möchte. Kommen wir jetzt mal zum Punkt. Was ist jetzt Science Fiction? Können wir uns auf irgendeine Definition einigen oder stellen wir bloß spannende Fragen?
Ich glaube, das ist, wie der Michael in dem Artikel bei uns schon gesagt hat, es gibt halt eben keine feststehende Definition, es gibt nur unterschiedlich akzeptierte Definitionen. Und ich würde es immer mit der Definition von Weinreich sehen. Aber ich würde auch grundsätzlich sagen, Science Fiction soll uns immer auch zum Nachdenken anregen.
Über das Mögliche und das Unmögliche, was möglich gemacht werden muss. Ja, ich würde es auch so halten. Weinreich hat er wirklich sehr, sehr weit gefasst. Und dem kann man sich natürlich unter der Ergänzung, die wir gerade gemacht haben, ne, der individuellen Subjektivität, so das heißt, nicht das, was mich berührt oder interessiert, interessiert jetzt zum Beispiel Marco oder Mario oder Kirsten oder sonst jemand. Das ist ja auch gut so. Aber solange sich ein Gros der Menschheit in einer Science-Fiction-Geschichte wieder sieht und ein gewisses Potpourri an Problemen darin gelöst sieht, in einer Fiktion der Zukunft, ne, kann man das eigentlich als Science-Fiction zählen lassen. Und halt unter unterschiedlichen Spielarten. Man kann diese Pole, also Hard-Science-Fiction, Soft-Science-Fiction, Science-Fiction, Science-Fantasy, Dystopie, Space-Opera. Man kann das alles nur als Pol, also als Koordinatensystem sehen, wo sich die Geschichte, mit der man sich gerade auseinandersetzt, irgendwo einordnen muss. Ist es eher realistisch oder ist es eher ins Übernatürliche? Ist es eher Hard Science Fiction, in dem es viele Fakten nennt und viel erklärt? Oder setzt es viel voraus und ist es dementsprechend Space Opera oder was auch immer? Ist es eine positive Zukunftsorientierung oder ist es eine dystopische Zukunftsorientierung? Da muss ich das irgendwo verorten. Aber so eine Handvoll an Charakterzügen kann man eigentlich Science Fiction als Genre nicht geben. Science Fiction, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie Marco das sieht, er kann ja auch gleich noch was dazu sagen, ist das eher der Modus, also dieses Wesen, was drin ist. So. Das Setting ist nicht wichtig, der Ort ist nicht wichtig, die Zeit ist nicht wichtig, die Gedanken, die sich der Autor gemacht hat und was, warum und wie passiert, ist für mich wichtig, um Science Fiction zu werden. Und genauso funktioniert das natürlich auch mit Subgenres. Ein Krimi funktioniert als Science-Fiction. Geschichte funktioniert als Science-Fiction. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier vorbereitet für A Beginner's Guide mit Mario bald mal den Eschbach-Roman, der eine Biografie über einen fiktiven Charakter in einer weit vorangegangenen Zeit schreibt. So, das heißt, zum Band 3000 ist das Ding, glaube ich, gekommen, also letztes Jahr, arbeitet der Eschbach die fiktive Figur über die letzten 50, 59 Jahre auf. Auch sowas funktioniert. Oder man hat eine Kriegsgeschichte, ne? Oder Kriegsberichterstattung, wie es zum Beispiel in Starship Troopers oder allgemeine Military Science Fiction drin ist. Huch, jetzt habe ich was fallen lassen. Ich spiele gerade mit meiner Pinzette.
Endlich war nicht mal ich es.
Ja, es tut mir leid. Genau, Military Science Fiction, dass da alles so drin ist. So, man kann unterschiedlichste Subgenres machen. Das Horrorgenre taucht auch bei Star Trek ganz oft auf. Was habe ich noch vergessen, Marco?
Ich glaube nichts. Also ich würde jetzt, bei Horror hätte ich jetzt eher an Alien gedacht. Nicht unbedingt an Star Trek. Star Trek hat zwar auch so ein paar Folgen, die man durchaus als Horror ansehen kann oder Horrorelemente beinhaltet, aber gerade Alien ist ja im Prinzip die Mutter aller Horror-Sci-Fi. Es gibt natürlich noch ein bisschen mehr, auch Terminator kann man sogar auch schon fast dazu zählen. Übermächtige Gegner aus der Zukunft, der halt auf einmal auftaucht und unbesiegbar ist im Prinzip, das ist schon fast, das hat schon so ein bisschen was von Jason. Nur dass er eben halt dann mal mit der Machete rumläuft, mit einem Maschinengewehr. Da werden mich jetzt garantiert einige Terminator-Fans für lynchen, wenn ich sage, das kann man schon fast zu Horror zählen. Natürlich ist es im Endeffekt kein Horror. Weil Horror halt ganz anders definiert wird. Aber es sind auf jeden Fall Parallelen da. Und deswegen würde ich da halt einfach mal sagen, einfach mal drüber nachdenken. Aber Alien gibt das halt wirklich gut. Und da sieht man eben, wie du halt schon gesagt hast, Krimi kann als Science Fiction funktionieren. Das Setting ist egal eigentlich und so. Horror funktioniert auch als Science Fiction. Es gibt ja sogar eine Jason-Folge, wo die im Weltall spielt und in der Zukunft. Jason X. Und wo dann die Technologie der Zukunft aus dem eh schon gefährlichen Jason einen noch viel schlimmeren Gegner macht. Nämlich durch Naniten und sowas halt. Die dann ihn noch stärker machen. Weil das ist ja ein riesen Endgegner quasi. Auch andere Horror-Franchises wie Critters und Hellraiser sind auch alle mal ins Weltall und in die Zukunft gegangen.
Hellraiser ist übrigens fantastisch. Geile Serie.
Also Filmserie. Also das ist zum Beispiel bei einem Buch, das ich gelesen habe. Ich habe tatsächlich Hellraiser von Clive Barker gelesen. Das ist ja im Prinzip die ersten zwei Filme. Und den dritten, da spielt übrigens Jadzia Dex mit, für unsere Hörer. Bis zum dritten finde ich die Serie auch wirklich geil. Danach hat sie wirklich nachgelassen. Sobald Horrorserien ins All gehen, werden sie eigentlich schlecht. das war, also Critters fand ich wiederum ziemlich gut. Da war Brad Dourif war dabei im vierten Teil. Also Brad Dourif für alle, die das jetzt nicht so genau wissen, das ist Schlangenzunge von Herr der Ringe und Finrich Suda aus Star Trek Voyager, der Mörder-Beta-Suite, der spielt einfach solche Charaktere wunderbar. Ja, so ein bisschen irre, so ein bisschen komisch. Das ist ein gnadenlos guter Schauspieler, finde ich. Also ich liebe den wirklich sehr. Allein deswegen kann ich mir Critters 4 allein schon anschauen. Aber eigentlich auch Leprechaun ist auch in Space gegangen und wurde halt dann, gut, der war schon immer albern, aber da wurde es richtig albern. Deswegen Science Fiction. Also jede Form der Geschichte funktioniert als Science Fiction. Science Fiction ist im Prinzip das Gefäß, wo man die Geschichte reinpackt. Aber es hört sich fast so an, als wäre der Chris wieder da.
Ja, ich bin wieder da. Sorry, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Aber du warst gerade so schön in deinen Monolog gestartet. Da habe ich einfach gedacht, jetzt machst du es einfach, jetzt oder nie.
Und ich habe mich jetzt dann echt auch am Riemen gerissen, hab gesagt, so jetzt aber, bevor da jetzt irgendwie ich wieder in so 20 Minuten Geschwafel gehe, es ist ja mittlerweile auch schon kurz vor 10. Und dann gucke ich, das klingt jetzt so, als wäre er nicht da. Und dann gucke ich da in Discord und okay, er muss aufs Klo, scheiße. jetzt musst du alle auf einmal erzählen. Und jetzt habe ich aber gerade meinen Monolog beendet.
Oh nein.
Das fällt mir dann gerade immer dann schwierig halt, dann schnell irgendwie noch was nachzuerzählen. Für die Hörer, die uns jetzt schon regelmäßig hören, würde mich jetzt mal interessieren, wie findet ihr meine persönliche Entwicklung während des Podcasts? Also ich persönlich bin sehr begeistert davon, wie ich mich gemacht habe im Podcast, was bestimmt auch an diesem Livestream halt liegt, denn das ist ja noch viel schlimmer. Dann komme ich ja regelmäßig durcheinander, weil da noch Leute mit mir chatten und sowas, die mich auch noch selber dabei reden sehe. Aber hier sitze ich jetzt einfach nur und rede mit dem Mikrofon. Ich sehe dich gar nicht, wobei wir könnten das vielleicht sogar ändern. Wir könnten das in Zukunft vielleicht über Skype machen und dann sehen wir uns auch beim Reden.
Ich glaube, in der ersten Podcast-Folge hatte ich so ein Bild von dir, so wie Dr. Emmett Brown, der durch seine Werkstatt hastet.
Ja, 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 so ungefähr war ich auch drauf. Präzise!
1,21 Gigawatt. Man bräuchte einen Blitz, aber leider weiß man nie, wo einer einschlägt.
Fantastisch. Doch, wissen wir schon. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine herrliche Geschichte, da wo man einfach nur denkt, ah ja, ganz genau. Ja, komm, das ist, eigentlich ist das so schlecht geschrieben. Aber es macht so viel Spaß, weil die beiden das so wunderbar rüberbringen, dass man das einfach komplett. Das ist ja irgendwie auch Science Fiction. Zurück in die Zukunft. Klassische Science Fiction. Ein Wissenschaftler erfindet eine Zeitmaschine und entdeckt die Zeit damit. Und es wird natürlich in irgendwelche Abenteuer verschritten. Und natürlich ist Zurück in die Zukunft.
Ja, es ist eine
lustig.
Spielbergs Zemeckis-Variante von die Zeitmaschine.
Ja, ja, genau. Es ist natürlich auch lustig geschrieben. Ganz klar, mit sehr viel Spaß drin. Wir erinnern uns an diese Szene, wo er da in seinem Schutzanzug steht und dann, ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan. Ich glaube, ganz genau sagt er sogar, mein Name ist Darth Vader. Ich bin ein Außerirdischer vom Planeten Vulkan und macht dann halt diesen Vulkaniergruß. Und dann mit Rockmusik aus den 80ern, die natürlich bei den Leuten in den 50ern natürlich so überhaupt nicht ankommt, auf dem Walkman, der natürlich in den 50ern auch noch nicht erfunden ist und sowas halt. Da ist natürlich eine Menge Klamauk, oder vielleicht nicht Klamauk, aber Komödie mit drin, aber letztendlich ist es halt eine Science-Fiction-Geschichte, die wirklich, wenn man einfach nur den Plot mal sich so anschaut, eigentlich total durchschaubar ist und vorhersehbar ist und sowas alles, denn meine Frau hat diese Filme nie gesehen gehabt. Die hat dann aber, ich glaube, die wurden letztes Jahr zu Weihnachten alle drei gesendet, hintereinander weg. Und meine Mutter sagte, sie würde die gerne sehen. Da waren wir bei meiner Mutter oben. Und sie, was sollen wir machen? Wir wollten natürlich bei meiner Mutter sitzen. Ich kenne die Filme, ich liebe die Filme. Deswegen war das für mich kein Thema. Und meine Frau sagte, ja komm, dann gucken wir die jetzt an. Nach dem zweiten Film waren wir alle müde und meine Frau hat gesagt, den dritten will ich jetzt aber auch noch sehen. Aber als, das ist ja relativ zu Beginn, darauf will ich nämlich jetzt hinaus, als da diese ältere Dame hingekommen ist zu Marty und seiner Freundin, Jennifer, und diesen Flyer gibt zur Rettung der Rathausuhr und da ist dann der Blitz eingeschlagen. Meine Frau sagte so, lass mich raten, das wird noch Bedeutung haben. So, ja, spoiler dich halt selbst. Und sie hat es halt durchschaut gehabt, natürlich in den 80ern, als ich das geguckt habe, oder 90er wird es wahrscheinlich gewesen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich das nicht durchschaut direkt. Aber natürlich, wenn du das sowas, 80er Jahre Geschichten, dann mit 30 oder sowas halt siehst, also 2020, 2019 war es halt, zum ersten Mal siehst du, klar, du schaust du sowas dann. Das ist eigentlich eben der Punkt, den ich gerade sagen wollte, ist, eigentlich ist es ein verdammt seichter Plot, der aber durch den Charme von Christopher Lloyd und Michael J. Fox einfach wunderbar dadurch transportiert wird. Auch der George McFly, der Schauspieler, wo ich leider den Namen nicht weiß, jetzt aus dem Kopf zumindest, auch der spielt den George McFly, also den jungen George McFly, auch richtig, richtig toll. Dem kauft man diesen, das ist der Proto-Nerd quasi.
Das ist so, ja, das ist ein echter Proto-Nerd. Ja. Obwohl das ja zu dem Zeitpunkt in der Popkultur schon nicht mehr funktioniert, dieser Prototyp, weil das, also man merkt das ja immer, ne, Zurück in die Zukunft ist Genre intern sehr selbstreferenziell. Mit den popkulturellen Anspielungen, mit diesem ganzen Zeitproblem etc. pp., mit der Schrulligkeit von diesem Professor. Da sind ganz viele Bilder drin, die immer wieder Verwendung finden. Und Erzählstrukturen auch, die immer wieder, so die self-fulfilling prophecy, ne, der dann halt irgendwann verschwimmt, wo er seine eigene Vergangenheit manipuliert, etc. Das ist schon echt, ja, toller Film, ne, aber halt echt nicht meine Science-Fiction. Und die Fortsetzungen nerven mich übelst.
Also schlimm finde ich im Prinzip nur den zweiten Teil, und zwar im zweiten Teil einfach nur, dass die in sich selbst nicht konsistent sind. Also die erklären Zeit, da ist die Zeit, da gibt's ja keine Paralleluniversen, wie in fast allen anderen Science-Fiction-Sachen, sondern es gibt ja die Zeitlinie und fertig. Und wenn du zurück in die Vergangenheit fährst, veränderst du deine eigene Zukunft. Jetzt fährt der Biff aus der Zukunft in die Vergangenheit, in die 50er Jahre, und gibt da diesen Sporteimer nach weiter. Und die fliegen dann halt in die, oder er fliegt dann halt in die Zukunft zurück und stellt den DeLorean wieder da ab, wo er ihn weggeholt hat. Also der müsste dann aber ja schon die Vergangenheit geändert haben. So erklärt das Emmett Brown in genau dem Film. Warum sie nicht zurück in die Zukunft fliegen können und den Biff daran verhindern, also den Biff daran hindern können, die Zeitmaschine zu stehlen. Sondern dass sie halt zurück in die 50er müssen und diesen Sporteimer nach da wegholen, bevor der Biff irgendwas damit anstellen kann. Also das ist wirklich halt ein, ja, das ist das Einzige, was mich wirklich, wirklich ärgert. Weil man da, das hat mich natürlich als Kind nicht gestört, ganz klar, oder als Jugendlicher, aber heutzutage als Mensch, der obendrein auch über sowas schreibt, stört mich sowas dann schon.
Ja.
Ja, mein Anspruch an Science Fiction hat sich halt durch Warpcore auch einfach geändert. Es fällt mir nicht mehr so leicht wie früher zu sagen, das ist ein unterhaltsamer Film für mich, obwohl halt oder das ist ein unterhaltsamer Film für mich, ist nicht mehr so einfach, weil ich halt eine Menge mehr Sachen sehe, die andere Leute einfach nicht sehen, weil ich halt mehr darauf achte, weil ich drüber schreibe.
Ja, du bist ein Gott der Überleitung, Marco. Der nächste Punkt, über den wir natürlich noch sprechen müssen, das wollte ich jetzt aber nach einer kleinen Pause verlegen und dann nochmal so maximal eine halbe Stunde ranzuhängen. Was ist jetzt gute Science-Fiction und was ist jetzt schlechte Science-Fiction? Oder gibt's diese Einteilung für uns überhaupt, auch wenn es sehr subjektiv ist? Das wollen wir aber nach der Pause besprechen. Wir sehen uns gleich wieder. Musik ab! Da sind wir wieder aus der Pause mit dem letzten Teil des Podcasts. Wir wollen uns nochmal in Zählbares verzetteln. Was ist denn jetzt gute Science-Fiction für uns und was ist schlechte Science-Fiction? Marco, willst du mal mit dem Guten anfangen?
Ich würde mal einfach anfangen. Wir hatten ja bereits festgelegt, dass Science-Fiction nicht zwingend dass die Geschichte halt zählt und nicht jetzt unbedingt die Art des Antriebes, mit dem das Raumschiff unterwegs ist. Für uns zumindest. Und deswegen würde ich halt sagen, man kann zur guten Science Fiction all das zählen, wo der Mensch moralisch geprüft wird. Wo der Mensch über sich hinauswächst. Um da jetzt Beispiele zu bringen, bringe ich natürlich Babylon 5 wieder an. Aber auch The Orville, Star Trek Deep Space Nine finde ich von allen Star Trek Serien da als bestes Beispiel. Einfach, weil es halt auch ein sehr ernstes Setting ist. Also wir erinnern uns an die Folge in Pale Moonlight, wo Sisko um den Krieg zu gewinnen eben halt seine eigenen Prinzipien über Bord wirft. Er opfert also sein eigenes Wohl für das Wohl von vielen. Das Abwandlung von Spocks Zitat am Ende von Star Trek 2. Was sind unsere eigenen Prinzipien wert, wenn wir sie über Bord werfen können, wenn wir Millionen retten? So. Das sind solche Sachen, machen für mich gute Science Fiction aus, die einem zum Nachdenken anregen.
Aber da ist doch für dich bestimmt auch das Problem der Kontinuität. Wenn Sisko jetzt nicht Sisko gewesen wäre, sondern irgendein Typ, der einfach so aus dem Nichts heraus für ein Kriegsverbrechen eigentlich seine Prinzipien über Bord wirft oder die der ganzen Sternflotte oder Föderation über Bord wirft, um ein Ziel zu verfolgen oder ein Ziel zu erreichen, das wäre ja überhaupt nicht so, so schwerwiegend. Für mich ist, bin ich komplett bei dir, aber das muss auch gut auserzählt sein. Gerade Cisco, der so viel Struggle hatte, der so viel gekämpft hat und so viel getan hat, um überhaupt seinen moralischen Kanon zu festigen und zusammenzuführen. Der Struggle mit seiner Frau, mit den Propheten, in dem ganzen Krieg, diese ganzen Rückschläge. Das ist nur, für mich ist das auch gute Science-Fiction, natürlich, aber das ist nur gute Science-Fiction, weil dieser Charakter an diesem Punkt mit mir gemeinsam über die Serie hinaus gewachsen ist. So. Das heißt, man hat immer die Kontinuität mit drin, dass diese Entscheidung so schwerwiegend und so schwer ist.
Genau, das ist Kontinuität, halte ich generell überall für wichtig. Aber gerade bei Science Fiction oder bei guter Science Fiction, sagen wir es mal lieber so, finde ich es noch wichtiger als zum Beispiel, ich sag mal, bei einer Serie wie Matlock. Nehme ich mal jetzt einfach als gnadenloses Beispiel. Das ist halt eine Anwaltsserie. Etliche Hörer werden sie garantiert kennen. Da ist es nicht wichtig. Meiner Meinung nach, dass da die Kontinuität halt immer wieder gewahrt wird, weil es eine ganz andere Geschichte transportiert wird. Beim Matlock geht es eben halt um reine Unterhaltung. Es ist Science Fiction natürlich auch. Es geht da auch um Unterhaltung. Aber die meiste Science Fiction sorgt halt oder möchte halt gerne noch, oder sagen wir mal so, gute Science Fiction ist für mich dann immer, wenn diese Unterhaltung obendrein auch noch zum Nachdenken anregt. Und das eben regt eben dann erst richtig zum Nachdenken an, wenn eben die Kontinuität gewahrt ist. Und damit meine ich nicht mal solche Sachen wie die technischen Sachen, sondern die Charakterentwicklung. Solche Sachen, wie du eben gesagt hast, mit Cisco, der bis zu diesem Punkt halt gegangen ist, aber wo man ihm halt auch vorher schon halt angemerkt hat, dass der mit manchen Entscheidungen halt wirklich halt gehadert hat, weil er eigentlich eine ganz andere Entscheidung treffen möchte, weil er ganz genau weiß, was das bedeutet, wenn er das jetzt so macht, wie es die Sternenflotte möchte oder sonst was. Der verändert sich im Laufe der Serie. Ein IK zum Beispiel hat sich aber im Laufe von Next Generation so gut wie gar nicht verändert. Natürlich ist der ist nachdenklicher geworden zum Ende. Klar, durch Folgen wie Xena Light und sowas. Auch der hat eine Charakterentwicklung durchgemacht. Und dann dieser Bogen wird halt wunderbar geschlossen, indem er sich am Ende zum Pokertisch dazusetzt. Aber der macht nicht so eine Entwicklung durch wie ein Cisco. Und wenn ich diese Folge in Pale Moonlight nehme und sage, da setze ich jetzt den Picard hin. Dem Picard hätte ich das einfach nicht abgekauft, dass der so eine Entscheidung trifft. Der wäre losgegangen und hätte den Romulanern gesagt, passt mal auf, wir haben euch beschissen.
Und da sind wir wieder beim Problem von Picard, der neuen Serie.
da möchte ich aber gar nicht so...
Die Serie hat auch andere Probleme, das ist klar.
Das finde ich gar nicht... Also dass sich der Picard... in den 20 Jahren, die wir nicht gesehen haben, entwickelt. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich bin der Meinung, man hätte das da definitiv halt ein bisschen ausführlicher behandeln können. Wir haben, jetzt einmal kurz über Picard, weil Picard ist natürlich auch ein gutes Beispiel für schlechte Science Fiction. Wobei, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Für mittelmäßige Science Fiction vielleicht. Wir haben Folgen damit verschwendet, Elnor an Bord zu holen und letzten Endes hat das zur Gesamtstory halt kaum was beigetragen. Elnor war halt, der war halt da, ne? Hat gesagt, guck mal, ich hab hier ein Schwert. Das war's im Prinzip. Der hat nach dieser einen coolen Aktion, gut, auf dem Borgkub ist nachher nochmal ziemlich steil gegangen. Aber er konnte Yu nicht retten. Das ist verschwendetes Potenzial gewesen mit Elnor und das ist eine verschwendete Folge gewesen. Wir hätten Elnor nicht gebraucht, so wie er jetzt war. Und deswegen hätten wir in dieser Folge einfach halt Picards Vergangenheit mehr, also in diesen 20 Jahren halt, beleuchten können. Stattdessen wird ein Buch rausgebracht und ein Comic rausgebracht, der so ein bisschen Hintergrund dazu liefert. Das finde ich ein Ding der Unmöglichkeit einfach. Ich finde es geil, wenn wenn Science Fiction oder auch andere Sachen multimedial sind. Bei Matrix hat man es ja zum Beispiel auch versucht. Da hat man ein Spiel zwischen 2 und 3 spielen lassen. Und das Spiel selber war auch Kanon zu den Matrix-Sachen. Aber das finde ich gut. Das finde ich richtig gut, wenn man sowas macht. Aber man muss, man sollte, was weiß ich, das nicht so aufbauen, dass man das alles gesehen haben muss und gelesen haben muss und sowas. Also damit man überhaupt die Hintergründe kriegt, die man halt haben will.
Ja, zumal schließt es sich halt überhaupt nicht aus. So, warum entziehe ich der Figur aus einer Serie, aus einem Film das notwendige Gravitas, die notwendige Tiefe, Schwere und die Möglichkeit, schwerwiegende Entscheidungen oder nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen? Warum muss ich das denn auslagern? Was soll denn das? Wo kommen wir denn da hin? Das ist mittlerweile wie bei den Videospielen, wo du teilweise das Ende eines Videospiels als DLC oder als Patch nachgeliefert bekommst. Wo die dir ein Produkt vor die Füße spucken, was einfach, ohne Mist, Picard regt mich im Nachhinein absolut auf. Ich habe es versucht, nochmal nachzuschauen. Ich habe versucht, nochmal die besten Folgen rauszunehmen. Und dann habe ich nochmal deine Review von Ed in Arcadia, hieß die Folge, ne?
Ed in Arcadia Ego.
Ja, die zweite. Oh, da fasst du dir an den Kopf. Also, man muss jetzt mal unterscheiden, ne? Du sagst absolut richtig, das ist mittelmäßig. Das heißt, wenn ich das gucke, bin ich unterhalten. Ich habe Schauwerte, ich habe Charaktere, ich habe Leute, die gut performen. Aber dann versuche ich das zweimal zu gucken und versuche ich nur ein bisschen mir Lücken zu schließen, die die Serie einfach lässt. Und es kommt absolut nichts bei rum. Da ist überhaupt nichts dahinter. Und ich bin nachträglich und nachhaltig davon enttäuscht, dass Patrick Stewart sich in der Vorbereitung oder in der Promophase zu Picard in alle Interviews reingesetzt hat und gesagt hat, die Entscheidung ist ihm schwer gefallen, diese Rolle zu spielen. Er hat geglaubt, dass dort dem Charakter noch irgendetwas hinzugefügt werden kann. Und dass das wichtig ist, dass er in seinem Alter, in seiner Situation überhaupt nochmal vor die Kamera humpelt. Das bedeutet nicht nur, dass Picard eine schlechte Serie ist. Das bedeutet im Nachhinein, dass ein fantastischer Schauspieler, der fantastisch geactet hat, mich effektiv, ich fühle mich von ihm belogen. So. Das kann ich in meiner Arroganz jetzt einfach mal behaupten, weil es einfach so ist. Dass da also Plotholes drin sind, wo man die ganze Enterprise dann unterpacken kann. Weißt du, Discovery war ich deswegen überhaupt nicht böse. Das hat noch wesentlich größere Plotholes. Das hat noch wesentliche Kontinuitätsabrisse. Abrisse, das sind keine Lücken, das sind absolute Abrisse. Mit der alten Folge, mit der alten Serie von Star Trek. Das Problem ist, bei Discovery hatte ich irgendwann nicht mehr diesen Anspruch. Und jetzt machen die eine Serie von wie viel? 10 Folgen? 6 Folgen?
10, ja.
10?
10.
Und reißen mit dem Arsch ein, was sie vorher aufgebaut haben. Unfassbar. Ich bin so stinkwütend. Immer noch und immer wieder.
Ja, das ist das Problem. Und das ist das, was die Leute immer sagen, wenn sie meinen, das entspricht nicht der Vision von Roddenberry. Natürlich kommt dann immer irgendeiner an und sagt, woher willst du wissen, was die Vision von Roddenberry ist? Vielleicht fände er Picard voll geil. Das kann nicht sein, denn Roddenberry hat an den Advanced Human geglaubt, so hat er es ausgedrückt, also an diesen Fortgeschrittenen, wir sind über uns selber hinausgewachsen, über unsere Probleme in unserer jetzigen Zeit hinausgewachsen. Und der Michael Chabon, der Producer von Picard, der glaubt nicht daran, der glaubt nicht, dass wir irgendwann mal so werden. Der hat das also, deswegen hat er es eingerissen. Ansonsten würde Raffi da nicht drogenabhängig rumhängen. Natürlich ist Picard, wenn du Picard einfach nur als einzelne Serie nimmst, ist natürlich Picard sehr viel realistischer für unsere jetzige Zeit, unseren jetzigen Stand, als das, was wir mit Next Generation oder auch mit Voyager oder sowas gekriegt haben. Oder mit Enterprise. Das ist sehr viel realistischer, dass wir irgendwann mal so sind wie in Picard, als dass wir so sind wie in Enterprise. Aber es ist keine für sich alleinstehende Serie. Und das müssen die Leute bei Star Trek endlich mal auf die Kette kriegen. Das ist nicht, ihr dürft jetzt nicht darum, also meiner Meinung nach logischerweise, und ich komme jetzt langsam in den Rant-Modus, das ist kein Dingen, was ihr einfach nach euren Gutdünken gestalten dürftet. Dann macht einfach eine eigene Serie und holt euch nicht die Lorbeeren von Star Trek. Das wird verkauft, weil Star Trek draufsteht. Nee. Das werden schon die dummen Trekkies kaufen oder sowas halt. Die werden es abfeiern. Nee, werden wir nicht. Wir haben einen Anspruch da tatsächlich daran zu sagen, das ist für mich in Ordnung oder das ist nicht für mich in Ordnung. Das dürfen wir. Wir haben nicht das Recht, den Leuten vorzuschreiben, also den Schreibern oder sowas, wie sie Star Trek zu schreiben haben. Wenn die Star Trek so schreiben wollen, wie sie es tun, haben wir das gleiche Recht. Und wir haben das gleiche Recht, darüber zu sagen, nee. Übrigens habe ich letztens erfahren, ich wohne jetzt in Schwaben. In Schwaben ist es tatsächlich keine Beleidigung, wenn ich jemanden sage, leck mich am Arsch. Dafür darf ich nicht verknackt werden, denn es ist eine legitime Äußerung, um ein Gespräch zu beenden. Das habe ich sehr geil gefunden und deswegen kann ich jetzt ohne Probleme sagen zu den Schreibern von New Track, leck mich am Arsch. Ja, also ich möchte es jetzt nicht so hart ausdrücken, aber ich bin halt auch mit dem New Track seit 2009 nicht wirklich einverstanden.
Kann man ja sein. Man kann sich trotzdem gut unterhalten lassen. Aber okay, lass uns doch jetzt einfach mal Benefit of the Doubt. Wir nehmen jetzt einfach mal Picard, diese 10 Folgen, und lösen sie aus dem Kanon heraus und sagen, das ist Star Trek. Wir ignorieren mal alles, was links und rechts davon ist. Was da im Hintergrund eingerissen wurde, was falsch gemacht wurde. Aber jetzt nehmen wir doch einfach mal die pure Erzählung. Nehmen wir mal den Charakter Ruffy. So, Ruffy hat alle Anlagen für einen Sisko. Hat eine Entwicklung genommen, eine Karriere bei der Sternflotte, die einen Unterbrechung hat. Ähnlich wie Sisko. Warum ist er so lange Commander geblieben? Ne? Wie tritt er am Anfang von Deep Space Nine auf? Es ist da. Es ist alles da. Die Familiengeschichte. Hat alles geopfert für die Sternflotte, um diese Mission zu machen. Ist drogenabhängig geworden. Hat immer schon die große Verschwörung gesehen, aber niemand hat ihr geglaubt. Das sind doch so geile Ideen, alles in einem Charakter von mit einer geilen Schauspielerin, die so gut schauspielert, die das so gut verkauft. Und dann hat man nicht den Respekt vor der eigenen Leistung der Schauspielerin und man hat auch nicht den Respekt vom eigenen Produkt, um das alles auszuerzählen. Dieser Charakter war von vorne bis hinten wieder verschenkt. Dann verlässt man sich lieber auf die Anziehungskraft von einem Jean-Luc Picard, der das überhaupt nicht mehr leisten kann. Der ist doch auserzählt. Dann verwendet man da wieder Zeit und jedes Wimpernheben von ihm oder jedes Zucken wird überinterpretiert oder in noch so einer Tiefe erklärt, mit den Romulanern hin und her, hoch und runter. Und dann wird alles verschenkt. Ach, das regt mich so auf. Und ja, diese Roddenberry-Box, darf ich auch nicht gelten lassen. Jetzt muss ich wieder den Kanon ranpacken und sagen, das widerspricht der Roddenberry-Box. Schau dir mal die ersten 3 Staffeln TNG an. Weite Teile davon sind einfach nur Rotz und keine gute Science-Fiction. Nimm die 2. Folge von TNG, Gedankengift. Kannst du dich erinnern?
Die 2. Folge TNG, Gedankengift, das ist das, wo die,
Ist
das schon diese The Naked Now?
Ja, genau. Ist das? Dieses Remake The Naked Time aus TOS.
Ja.
Ist auch absolut scheiße. Ist auch richtig rotzig. Überhaupt nichts drin. Überhaupt nicht auserzählt. Aber weißt du, was das Gute war? Roddenberry hat einfach das nächste Skript genommen und hat wieder einen guten Treffer gelandet. Und jetzt hat man halt das Problem, dass man 10 Folgen lang eine Geschichte erzählt und merkt auf einmal, dass es überhaupt nicht reicht. Also da ist wirklich so wenig Gutes drin. Und das ist so ein... Wenn man die eigene Geschichte nicht ernst genug nimmt und nicht seine Möglichkeiten nutzt, dann landet man irgendwann bei mittelmäßiger, egaler Science-Fiction. Und weißt du, was das Schlimme ist? Es ist mir nicht mehr egal, sondern ich reg mich jetzt noch darüber auf. Auch wenn ich schon davon abgeschlossen hatte.
Du merkst ja selbst, dass ich mich auch drüber aufreg. Und ich weiß nicht, wieso man das... Klar, das ist das Serienformat heutzutage, dass man halt eine Geschichte erzählt, die zusammenhängend ist und die dann erst am Ende der Staffel quasi aufgelöst wird und so. Man schreibt heutzutage halt einen Film, weil das alles auf Streaming ausgelegt ist und auf Binge-Watching. Nur frage ich mich immer, wieso konnte man zum Beispiel jetzt nicht In der ersten Folge sehen wir Picard auf seinem Weingut und so weiter und so fort und einfach so, was ist in den letzten 20 Jahren passiert mit ihm? Das wäre doch interessant für uns als lange Fans wichtig gewesen. Und für diejenigen halt, die neu dazugekommen sind, ist es doch genauso wichtig, um den Charakter Picard ein bisschen kennenzulernen. Was ist in den 20 Jahren passiert? Was ist vielleicht grob grob 10 Jahren Next Generation halt passiert mit den Kinofilmen zusammen? Sagen wir mal so, grob 10 Jahre oder 15 Jahre, die da auf der Enterprise war. Ich müsste jetzt nachschauen, wie lange es genau war. Und dann hat die 20 Jahre noch drauf, seit Nemesis. Was ist da mit ihm passiert? Für die Fans ist es wichtig, dass wir halt den Charakter kennenlernen, wer er jetzt ist, denn in 20 Jahren verändern sich Menschen. Ich bin mit meinen 40 Jahren nicht mehr so, wie ich mit 20 war. Nein, 40 Jahre mittlerweile. Wir verändern uns ganz einfach in 20 Jahren. Das ist normal. Das hätte man halt transportieren müssen. Genauso hätte man jeden von diesen einzelnen Charakteren nicht dann vorstellen sollen, wenn wir es brauchen, dass dieser Charakter jetzt ein bisschen Tiefe kriegt, weil es jetzt gerade in diesem Augenblick gut passt, sondern wir hätten das halt vorher erfahren sollen, dass Ruffy einen Sohn hat, der nicht mehr mit ihr spricht, wegen dieser Verschwörungstheorie. Das hätte man schon ganz am Anfang mal irgendwann erwähnen können und dann wieder aufgreifen. Nein, wir bekommen die Information dann und dann später bekommen wir die Information vielleicht doch mal kurz so, dann erzählt sie es halt wem anders. In diesem Fall war es Rios, den sie es erzählt hat. Und dann wird es aber wieder komplett fallen gelassen. Dann hören wir davon nichts mehr. Und das finde ich schade an den heutigen Erzählungen. Das ist auch bei Discovery so. Discovery hat noch andere Probleme natürlich. Also beide Serien würde ich jetzt nicht zu Super Science Fiction zählen. Wobei ich Discovery mittlerweile mehr mag als Picard.
Unterhaltsamer. Unterhaltsamer. Nicht besser, aber unterhaltsamer.
Ich hab gesagt, mehr mag. Nicht
ich besser. Sag unterhaltsamer.
Ja, gut. Bei Discovery, dann bleiben wir jetzt noch kurz dabei. Bei Discovery stört mich natürlich riesig die Mary Sue. Und dann stört mich halt auch riesig, dass man Burnham unbedingt so wichtig machen musste. Es ist vollkommen in Ordnung, dass sie eine Meuterin ist oder sowas, auch wenn das eigentlich auch schon im Kanon widersprochen wird, aber egal. Das ist vollkommen in Ordnung, dass sie eine Meuterin ist oder sowas halt, oder eine Meuterei begonnen hat. Sagen wir es mal so, weil ich weiß es, glaube ich, gar nicht das richtige Wort. Meuterin? Meuterer? Egal.
Es gibt davon keine weibliche Form. Ist aber auch egal.
Kann sein, ja. Auf jeden Fall, dass sie gemeutert hat und das Kommando halt kurz an sich an, weil sie der Meinung war, sie tut das Richtige. Das wurde bei anderen Leuten durchaus mal, also bei anderen Erzählungen innerhalb von Star Trek wurde das durchaus mal halt als korrekt angenommen. Meutert ja auch mal die Crew der Enterprise D gegenüber diesem Picard-Klon, der da auf der Brücke steht. Obwohl sie überhaupt gar keine, also außer so ein paar Anzeichen halt haben, dass er sich ein bisschen komisch verhält halt, gibt es keinen Grund dafür, dass sie meutern. Aber sie machen es und natürlich war es das Richtige. Und in diesem Fall war es halt das Falsche. Das ist vollkommen in Ordnung für mich, das kann man so machen. Aber warum muss denn auch diese Burnham, die da gerade riesengroße Scheiße gebaut hat, am Ende von der Staffel die tolle Ansprache vor der versammelten Föderation halten dürfen. Wir sind die Sternenflotte. Diese Frau hat die gesamten Regeln der Sternenflotte, die gesamte Staffel über den Füßen getreten.
Sie hat am Ende genau dasselbe gemacht wie Sisko, nur halt, dass wir nicht hatten, was wir bei Sisko hatten.
Ja, wir haben nur erzählt bekommen, dass sie halt sehr pflichtbewusst ist, aber wir haben es nie gesehen. Und das ist das Problem. Eine solche Entscheidung wie eine Meuterei muss für uns nachvollziehbar sein, um gute Science Fiction zu sein oder generell eine gute Geschichte zu sein, muss für uns nachvollziehbar sein, dass das denen ja schwerfällt. Ansonsten haben wir einfach einen unsympathischen Charakter, weil wir nicht wissen, ob er es überhaupt öfter macht. Befehle missachten und Burnham kann das gut, Befehle missachten. Das sehen wir ja im Laufe der Staffel. Und in Staffel 2 führen wir das Ganze noch auf die Spitze. Den Saru, den möchte sie töten, weil er keinen qualvollen Tod haben möchte. Also ist sie durchaus der Euthanasie nicht abgeneigt. Ich glaube, 2 Folgen später möchte sie aber Arium, von der eine konkrete Gefahr ausgeht, nicht ins All blasen. Weil Arium einfach zu wichtig ist. Sie möchte sie schützen. Sie weiß, dass die Gefahr von ihr ausgeht. Mit Control und sowas alles. Aber sie möchte sie nicht töten. Aber Saru, der einfach halt, ja, sagt, er bringt mich halt um, ich möchte nicht qualvoll sterben oder ich möchte das halt nicht erleben, wie ich sterbe. Ich weiß es nicht mehr genau, weil Discovery ist halt auch keine Serie, die ich öfter schaue. Ja, das ist halt dieses inkonsequente Schreiben ist halt auch ganz schlimm in den neueren Star Trek Serien.
Dass man den eigenen Regeln nicht mehr folgt.
Dass man den eigenen Regeln nicht mehr folgt und es scheint, also ich kenne das so von früher. Ich habe ein paar davon hier zu Hause rumliegen, zwar leider nur als Datei, aber ist ja egal. Es gab früher sogenannte Serienbibeln. Ich weiß nicht, ob es das heutzutage auch noch gibt, denn anscheinend nicht. Der Thorsten hat anscheinend, also unser Star Wars Experte Thorsten, der ist ja der Star Trek Experte vom Corona Magazine, der hat anscheinend die Serienbibel von Deep Space Nine. Und ich habe die Serienbibel von He-Man, wen wundert's. Und von der Nachfolgeserie Hero, die nie verwirklicht worden ist, habe ich auch die Serienbibel. Da steht ganz klar drin, ja, dieser Charakter sieht so und so aus, der ist so und so und dies macht er und das kann er gut, das kann er nicht, weniger gut. Da steht einfach alles drin. Also bei Deep Space Nine weiß ich jetzt halt nicht, ob da die Raumstation erzählt wird. Aber bei solchen Serienbibeln sind eigentlich grundsätzlich, das sind wie die Exposés bei Perry Rhodan. Und daran halten sich die Autoren bei Perry Rhodan. Und anscheinend gibt es sowas heutzutage nicht mehr. Dass man einfach mal sagt, wir entwickeln jetzt hier ein Konzept. Und da muss man natürlich dann, wenn man jetzt sowas wie Picard macht, muss man natürlich dann auch das, was Picard bisher gemacht hat, auch mit in den Charakter einbeziehen. Da kann man nicht einfach bei Null anfangen. Du kannst bei Star Trek nirgends bei Null anfangen, außer du machst halt Kelvin. Also du findest eine neue Zeitlinie. Eine neue
und selbst Lehre. Selbst dann da haben sie nicht bei Null angefangen.
Und selbst da fängst du nicht bei Null an, ganz genau, weil du da auch da immer noch Anknüpfpunkte halt mit dem alten Kanon hast. Die haben halt manche Sachen geopfert, um es halt für den Konsumenten halt einfacher zu machen. Wie die Sternzeit zum Beispiel. Die Sternzeit ist im Kelvin-Universum ein komplett anderes System als im Prime-Universum. Das kann man aber nicht damit erklären, dass der Spock aus der Zukunft in die Vergangenheit reist. Denn schon als die Kelvin da angegriffen wird, benutzen sie diese neue alte Sternzeit. Es ist nämlich da einfach nur das Jahr und dann Komma der Tag des Jahres dahinter.
Ja gut, die Sternzeit ist aber nicht kontinuierlich durch alle Serien durch. Das ist auch was,
nicht immer. Die Sternzeit ist kontinuierlich seit Next Generation.
Ja, siehst du, alles, davor was, hat sie sich nämlich auch alles, immer wieder geändert.
Aber da, während TOS war es halt so, dass man dort einfach nur mit dieser Sternzeit, das war die Anweisung halt, man schreibt halt einfach irgendwas hin. Da war die Sternzeit einfach nur sowas, wow, wir sind in der Zukunft. Also guck mal, was alles hier passiert ist. Möglichst halt spacig abgefahren rüberzukommen. Das war der Sinn und Zweck der Sternzeit in TOS. Und in Next Generation hat man dann halt angefangen, wir machen das jetzt so. Das ist jetzt einfach halt, also ich weiß nicht, wo es anfängt, aber glaube ich bei 3. 3.1 ist Staffel 1 von Next Generation, 3.2 ist Staffel 2 von Next Generation und alles, was danach kommt, basiert halt genau darauf. Das heißt, du kannst anhand der Sternzeit einfach immer ganz genau sagen, welche Staffel das von Next Generation ist.
Ja, und es ist kein durchgängiges Zeitsystem.
Von TOS zu TNG nicht, aber von TNG zu Deep Space Nine und zu Voyager doch. Und in Picard gibt es ja keine Sternzeiten mehr. Und in Discovery wiederum, das hat man gut gemacht, da haben sie wieder dieses TOS-System, da werden auch einfach irgendwelche Zahlen genannt, wenn sie überhaupt eine Sternzeit nennen. Und in Enterprise wiederum haben wir halt das sind meine Erdendaten.
Aber lass uns mal bitte noch in eine andere Spielart der Science Fiction gehen. Ich bin nämlich gerade auf meinem Bürostuhl nochmal nach hinten gerutscht und habe ein Buch aus dem Regal genommen, was ich vor kurzem gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du den Autor vielleicht kennst. Richard Schwarz, die Starfarer-Verschwörung.
Richard Schwarz sagt mir vom Namen her was, aber das war's auch.
Der hat ganz viele Fantasy-Romane geschrieben und hat sich jetzt halt mit einer neuen Serie etabliert. Habe ich gefressen, das Buch. Das ist aber Trash. Das ist aber trotzdem für mich gute Science-Fiction. Perry Rhodan ist am Anfang Heftchenliteratur. Nicht unbedingt sophisticated, keine Hochliteratur. Das hat sich mittlerweile auch geändert und hat eine andere Grad an Qualität erreicht. Es war aber zu der Zeit immer noch, ist mal nicht allzu vor allzu langer Zeit, war das wohl eher Trash. So, wie gehen wir damit um? Das ist qualitativ eigentlich schlecht, weil es erstens als Erzählung total überfrachtet ist. Ich kann jetzt bloß über Richard Schwarz hier Starfarer-Verschwörung sprechen. Oder halt über Perry Rhodan, ist auch total überfrachtet. Es sind auch total verschiedene Ideen drin. Kaum vergeht eine Zeit, wo die Charaktere mal eine innere Reflexion der Tätigkeit machen. Man hat kaum oder nur rudimentär einen moralischen Kompass, dem man folgt, ähnlich wie das, was wir gerade definiert haben. Das muss moralisch mir den Spiegel vorhalten und sagen, okay, die Situation ist vielleicht nicht so gut, wie du die gerade machst. So. Das hat der Roman überhaupt nicht. Ich würde es aber trotzdem als gute Unterhaltung und damit auch als gute Science-Fiction abstempeln. Wie gehen wir denn mit sowas um, Marco?
Jetzt erzähle ich eine Geschichte. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist definitiv in die Richtung 10-Movie einzuordnen. Es ist lief in Deutschland unter Paco, Kampfmaschine des Todes.
Oh ja.
Kennst du den?
Nee, aber es klingt genau nach meinem Ding.
Aber es klingt so. Aber es klingt genau nach deinem Ding, ja. Im Original Hands of Steel oder Atomic Cyborg ist ein wunderbarer Terminator-Klon. Nur halt auf sehr billig. Wobei Terminator 1 auch schon nicht besonders teuer war. Von den Effekten her. Das kam erst mit dem zweiten Teil. Halt böse Firma baut einen Cyborg, um einen Politiker zu töten. Dieser Cyborg hat eine Fehlfunktion, erinnert sich an seine Kindheit und tötet den Politiker nicht, flieht dann halt vor dem FBI und so weiter, findet Liebe und sowas. Ja. Und am Ende steht er da und zeigt seiner Liebe so eine Wunde an der Stirn oder an der Schläfe, besser gesagt, und darunter ist halt auch eine Maschine. Und dann sagt er, ich weiß gar nicht, ob Paco Kerouac jemals existierte. Und dann hört es halt auf. Also mit einer ganz, ganz tollen Botschaft und sowas. Also das ist Trash hoch drei. Aber ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film, weil er eben Trash ist. Es kommt mal ganz drauf an. Möchte ich ein Epos sein? Was möchte dieser Film? Möchte dieser Film ein Epos sein? Es gibt Filme, die wie die ganzen Sachen von Asylum. Die möchten einfach gar nicht großartig toll sein. Weil sie es gar nicht können. Die lohnen sich ja trotzdem anscheinend für Asylum, sonst würden sie nicht ständig neue machen. Filme wie Battlefield Earth wollen Epen sein. Und versagen dann natürlich gnadenlos. Filme wie Paco wiederum, die wollen keine Epen sein. Die wollen einfach halt nur Unterhaltung sein und eine coole Geschichte erzählen. Das ist natürlich jetzt, da ist dann jetzt wiederum Science Fiction, die Geschichte ist da jetzt weniger wichtig, denn die Geschichte ist auf dem B-Deckel zusammengefasst. Da ist mehr halt die Technik interessant. Also ich mag Paco eben, weil es um Cyborgs geht. Ich mag Cyborgs. Ich finde dafür, dass es halt ein Trash-Film ist, ihn relativ gut gemacht. Obendrein finde ich auch den Soundtrack ziemlich gut. Der wird wahrscheinlich die meisten Menschen, die den Film gesehen haben und den Film nicht gut finden, werden wahrscheinlich sagen, oh Gott, das ist doch ein grottenschlechter Soundtrack da. Aber ich mag den Soundtrack und ich gucke mir allein schon wegen dem Soundtrack den Film an. Und obendrein der Antagonist dort müsste ich jetzt sogar lügen. Ich glaube, ich habe komplett vergessen, wie der heißt. Also einer von den Antagonisten, der am Anfang böse ist und nachher gut wird, der heißt Bronco. Das war das noch, wie heißt der eigentliche? Die sind da auch am Arm drücken und sowas alles. Also das ist der einzige Zeitvertreib bei denen, die so mitten in der Wüste und sowas alles, wo die halt dann die Geschichte halt am Ende spielt. Spielt halt auch in der Zukunft. Es geht um Umweltverschmutzung und sowas halt. Da wird auch kaum was erklärt, wie dieser Cyborg halt überhaupt entwickelt werden konnte und so weiter und wie es ganz am Anfang dieser Politiker ist halt sehr einflussreich und versucht halt die Welt zu retten. Natürlich möchten die Firmen das nicht, denn dann müssten sie ja ihre Produktion umstellen. Also hat tatsächlich so ein bisschen was von uns heutzutage immer noch. Dann liest einfach ein Wissenschaftler irgendwie sowas vor und sagt, ja, wir haben hier 30 Teile Blubbelblab pro Quadratmeter. Und dann
guckt selbstdichtendes der Schaftbolzen.
Ja, so in der Art. Und dann guckt der auf das Blatt und guckt den Polizisten halt an, der für die Sicherheit von dem Politiker sorgen soll und sagt so, wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass in einem nicht näher bestimmten Umfeld dass im unmittelbaren Umfeld eine nicht näher bestimmbare Anzahl Menschen unheilbar krank sind. Bingo. Ja, das ist auch jetzt gerade tatsächlich aktuell da, denn wir wissen nicht, wie viele Leute hier unheilbar krank sind. Also ich weiß nicht, ob mein Nachbar daneben nebenan unheilbar krank ist und so weiter. Also das ist eine super geile Aussage, das ist ein schlechtes Drehbuch, ganz einfach. Aber es macht Spaß, weil sich dieser Film eben einfach nicht als Epos sieht. Und das ist dann eben dieser Unterschied. Trash-Literatur kann auch wunderbar unterhaltsam sein, wenn man es eben halt als Trash-Literatur sieht. Und dann auch sich einfach nur darauf zurückbesinnt und sich unterhalten lässt. Ich meine, ich habe sogar mal in irgendeinem Review genau das geschrieben, dass dieser Film eigentlich grottschlecht ist, aber ich liebe ihn trotzdem. Müsste ich jetzt aber lügen, in welchem das war oder so. Also es gibt einfach Filme oder Bücher oder Comics halt, wobei Comics eher weniger. Aber es gibt Filme, die irgendwie Spaß machen, weil sie kacke sind.
Also können wir das so zusammenfassen, dass gute Science-Fiction eigentlich das ist, wo das Konzept zu Ende gedacht ist und zu Ende gemacht ist. Wenn es das nicht ist, wenn es versucht, etwas anderes zu sein, als das, was es am Ende schafft, dann haben wir natürlich das Problem, dass es einfach keine gute Science-Fiction sein kann. Oder halt nur als Trash funktionieren kann. Für mich kann Picard sozusagen nie funktionieren. Solche Sachen wie das Buch von Richard Schwarz, Starfarer-Verschwörung, ne? Auch wenn wir das jetzt Trash nennen. Ich war, wie gesagt, top unterhalten. Nail-Biting, ne? Also man wollte eigentlich direkt, als die Klappe hinten zugefallen ist, wollte ich bei Amazon das zweite bestellen. Habe ich gemerkt, es ist noch nicht raus. Hat mich wütend gemacht. So, das ist so echt toll, 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 toll. Es ist ehrlich und es weiß ganz genau, was es ist. Wenn ich mich jetzt aber versuche zu verbiegen und auf Biegen und Brechen eine Geschichte zu erzählen, die am Ende keinen interessiert, habe ich am Ende so ein verkorkstes Ende wie Enterprise oder so ein, ja gut, verkorkst ist der falsche Griff. Man hat mehr versprochen, als man am Ende eingelöst hat. Genauso wie das bei Discovery gewesen ist, mit diesen Rissen oder Zäsuren in der Geschichte. Genauso wie das bei einzelnen Romanreihen ist. Perry Rhodan hat sich auch über die Jahre zigmal verändert, ganz andere Richtung eingeschlagen, ganz andere Charakterzüge wahrgenommen. Heutzutage ist das alles ein bisschen gestreamlined durch die Silberbände, dass man den Kanon nochmal zusammengefahren hat und einzelne Sachen halt rausgenommen hat. Schau dir mal an, wie zum Beispiel dass die Perry-Fans über Perry oder viele Perry-Fans über die Neo, das Neo-Spin-Off oder das Reboot Neo in Perry Rhodan sprechen und wie die darüber denken. Es gibt Facebook-Gruppen, wo man ist. Da ist es einfach verboten, über Neo zu sprechen. Die werden nämlich direkt gelöscht, die Posts. Das ist so fantastisch.
Ich weiß, da bin ich Mitglied in der Gruppe und der Mario ist der Admin.
Ja.
Und ich kenne auch den, ich bin auch mit dem Admin, der eben Neo dort verboten hat, halt befreundet auf Facebook. Der hat sogar bei uns einen Artikel schon geschrieben. Also mir ist das bekannt. Unser Neo-Autor ist der Admin der Perry Rhodan Neo-Gruppe. Also ja, Ich finde es halt auch ein bisschen schade, weil wir machen ja, wir sagen ja auch nicht, in den Star Trek-Gruppen sagen wir ja auch nicht, nee, Kelvin kommt hier nicht rein. Aber es gibt zum Beispiel bei Star Wars habe ich das auch schon gesehen, da gibt es eine Gruppe, da bin ich halt auch drin. Also ich bin ja natürlich, ich in seinem Facebook-Kanal betreue, bin ich natürlich auch in 1000 Gruppen. Es gibt eine Gruppe, die heißt Star Wars, der offizielle Kanon. Und dann gibt es halt eine Gruppe, das ist die Schwestergruppe quasi davon, da sind, glaube ich, die gleichen Leute, Admin und sowas drin, Star Wars, das Expanded Universe. Also, bei den Star, wenn wir das jetzt auf Star Trek umlegen, wäre das halt dann Star Trek, die Serien und Filme und Star Trek, das Litverse und die Spiele und so weiter.
Und wir beide wissen, wie oft wir uns darüber fetzen.
Ich bleibe dabei, und das wird halt auch so immer so bleiben. Das ist, ob eine Geschichte Kanon ist oder nicht, ändert an der Qualität der Geschichte nichts. Wenn du zum Beispiel die Titan-Reihe nimmst, die habe ich jetzt mal als Hörbuch angefangen, ist das.
Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Die Titan-Reihe. Ja. Von Star Trek, fantastisch. Ich glaube, David Mack hat sie angefangen, gell? Also David Mack schreibt auf jeden Fall mit. Wirklich tolle Bücher und ganz, ganz tolle Hörbücher. Da spricht nämlich der Detlef Bierstedt, was die Stimme von William T. Riker ist.
Ja.
Und der macht das so, so toll.
Wirklich. Also eine davon.
Ganz, ganz toll.
Ja, das stimmt. Und ich kann dem auch tatsächlich eine Menge abgewinnen, Titan. Indem ich aber einfach halt auch sage, das passt für mich so als Alternativuniversum. Natürlich, für ganz viele Leute, die haben ihre Serie halt mit den Büchern halt ergänzt, weitergeführt. Die Leute wollen wissen, wie es weitergeht, klar. Ich kann das komplett nachvollziehen, wenn die Leute sagen, jetzt ist Titan nicht mehr Kanon. Nein, Titan war nie Kanon. Ihr habt das nur zu euch im Kopf zum Kanon gemacht.
Was halt leider das Absurde ist, dass gerade im New Track, wie du das genannt hast, also der Entwicklung seit 2009 mit dem Ende von Enterprise und Nemesis als letzten Film, ist die Bücherwelt, also gerade das, was man im Deutschen zusammenfassen kann unter den Veröffentlichungen, die bei CrossCult gekommen sind, qualitativ und als Science-Fiction-Geschichte besser als das, was im Fernsehen und auf der Kinoleinwand gelaufen ist. Es ist einfach das bessere Star Trek. Auch wenn es nicht Kanon ist, es sind die besseren Geschichten, es sind die nachvollziehbareren Charaktere, es sind neue Ideen und Ideen weitergedacht, die man früher schon hatte. Das ist alles das, was in den letzten Jahren mit Star Trek relativ wenig passiert ist im Fernsehen.
Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel mal anschaust, letzte Woche Freitag habe ich endlich mal mit Discovery Staffel 1 weitergemacht, also die Reviews dazu, und habe dann die Folge 7, also jetzt müsste ich lügen, ich glaube, das ist Latein und deswegen spricht man es einfach aus, wie man schreibt. Also Civis Pacem Parabellum. Bei Pacem
klingt irgendwie doof.
Pacem wahrscheinlich, ja. Also wenn du den Frieden willst, rüst dich für den Krieg. Das hat Kirsten Beyer geschrieben. Die ist ja eine sehr bekannte Star Trek-Autorin. Die hat etliche der Romane halt geschrieben. Und das merkt man der Folge an. Denn sie schafft es in einer relativ belanglosen Folge. Das ist mitten in Discovery im Prinzip so eine Planet of the Week-Folge. Ja? Und sie schafft es aber mitten in diesem Konflikt mit den Klingonen einen leichten Versacker reinzubauen.
Ist das die Paar?
Die was?
Die Pavo-Folge auf dem Planeten, wo sie diese Säule suchen?
Ja, genau. Saru heißt der, nicht Paru.
Wie?
Saru, nicht Paru.
Nee, der Pavo, der Planet.
Ach, Pavo hast du gesagt, ja. Ich habe jetzt Paru verstanden.
Ich hatte einen Frosch im Hals gerade, entschuldige.
Ach so, okay, gut. Ja, das ist die Pavo-Folge, genau.
Die ist toll. Die ist echt toll.
Die ist wirklich toll und die funktioniert auch, die würde auch als ich alleine funktionieren, denke ich. Klar, dann kriegt man halt eine Menge, warum ist das jetzt mit Tyler und Burnham da halt so ein Problem oder sowas halt. Das kriegt man da nicht so mit, aber würde trotzdem funktionieren. Also es würde als Planet of the Week Folge in Next Generation oder sowas auch locker funktionieren.
Vor allem, weil es wieder so geil ist, weil es endlich mal wieder passiert, dass irgendjemand under the influence ist. Das ist bei TOS gefühlt jede zweite Folge so gewesen, dass irgendjemand von irgendwas beeinflusst wurde. Und da ist es endlich mal wieder da. Das hat mich echt gefreut. Und es war halt auch visuell toll, muss man sagen.
Ja, visuell. Also visuell braucht sich Discovery definitiv nichts ankreiden zu lassen. Ganz klar. Viele Leute kommen oder viele Fans sind ja der Meinung, dass die Kritiker an Discovery gerne den TOS-Look hätten, weil das besser in die Zeit passt. Ich versuche denen immer klar zu machen, nein, das ist nicht die Kritik. Die Kritik ist, dass die gezeigte Technologie weiterentwickelt ist, als die Technologie, die wir in TOS hatten, was 10 Jahre später passiert. Das ist das Problem. Nicht die Technologie, die benutzt wurde, um diese Technologie zu zeigen. Das ist ein Unterschied.
Ja.
Auch Enterprise sieht moderner aus als TOS. Wer würde denn bitte schon auch im Jahre 2000 auf die Idee kommen, eine Serie zu gucken, die ganz neu im Fernsehen läuft, die aussieht, als käme sie aus den 60ern. Oder eigentlich aus den 40ern, denn Enterprise spielt ja 80 Jahre vor TOS. Also keiner. Keiner, also das möchte ich mal einfach so behaupten, keiner würde sich das lange antun. Die absoluten Hardcore-Trekkies würden garantiert bereits nach der ersten Staffel sagen, nee, Kollegen, ey, das kann man sich nicht anschauen. Es gibt genügend Trekkies, die heutzutage sagen, TOS können sie sich nicht mehr anschauen, weil eben die das einfach alles viel zu altbacken ist. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Ich meine, ich kann TOS immer noch gucken, aber ich gucke TOS nicht so häufig, wie ich Next Generation gucke oder sowas. Eben weil die Effekte halt noch Shatner nicht so toll sind.
Shatner, Punkt.
Ja. Ja. Also ich hab auf Facebook, wo wir jetzt gerade bei Shatner sind, mal ein Bild gesehen. Wir finden jetzt ein neues Spiel. Einer ruft Shatner und derjenige, der, also der Shatner zu irgendwem und derjenige muss dann anfangen, das egal was er gerade tut, absolut zu overacten. Das habe ich gedacht, oh, wie geil. Das wäre so ein geiles Spiel. Aber ich hoffe, ich muss es niemals spielen.
Ich finde den Typ genial. Der hat wirklich alles, wie man, keine Ahnung, Kaffee trinken so dramatisch gestalten kann, das kann nur William Shatner. Das ist echt so geil. Und der gibt doch einfach einen Scheiß drauf. Weißt du? Die müssen doch am Set gestanden haben und sagen, Bill, Alter, jetzt fahr mal runter. Du musst nicht nochmal 10 Level drauflegen. Es reicht auch, wenn du mit Level 5 fährst. Und William so, nein, weißt du was, ich nehme jetzt diesen verkackten Pappmaché-Stein und hau dem nochmal dem Gorn um die Ohren.
Es gibt eine sehr schöne
Anekdote. Und der Typ kann auch alles betonen. Der kann auch alles betonen. Der könnte dir eine IKEA-Gebrauchsanleitung vorlesen und es wäre mega unterhaltsam.
Mhm. Es gibt eine schöne Anekdote zu Star Trek 2, der Zorn des Khan. Er hat diese berühmte Szene mit Khan, die hat der Regisseur so lange wiederholen lassen, bis Shatner so müde war, dass er nicht mehr so ultra overacted hat. Und wenn man sich diese Szene anschaut, es ist immer noch drüber. Da möchte ich gerne wissen, wie sah das Ganze vorher aus? Weil das ist wirklich übelst hart. Aber
dafür hat man auch so natürlich Szenen, als sein Sohn stirbt und vom Klingonen getötet wird, wie er dann so nach hinten stolpert und sich am Sitz vorbeisetzt. Kannst du dich erinnern? Im Film. Mega nachvollziehbar, mega schön.
Ja, Shatner ist Genie und Wahnsinn in einer Person im Prinzip. der kann, wenn er will, anscheinend kann der richtig genial schauspielern und richtig geil, wahrscheinlich auch richtig genial improvisieren. Und dann wiederum haut er Szenen halt raus, wo man einfach so denkt, okay. Wobei in den Filmen ist er nicht ganz so schlimm, finde ich. Also in TOS wirklich ist er übelst. Also da gibt's so schlimme Szenen mit ihm, wo ich immer denke, boah, Mann, ey, Alter.
Oh Gott, wie hieß denn die?
Das ist.
Oh Gott. The Evil Within, oder? War das das? Wo es zwei, wo es
ein Enemy.
Enemy Within, genau.
Enemy.
Oh, fantastisch, ey. Wo es richtig evil ist und so richtig so,
Ja, ganz genau. Und dann spielt er ja auch diesen guten Kirk. Der ist mehr so der Schmusetyp und so. Also es ist wirklich, ich würde ihn ja wirklich gerne mal persönlich treffen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich mich halt von diesen ganzen Conventions mal ferngehalten. weil mir die Preise einfach immer viel zu hoch waren, da hinzufahren. Und ich habe mir immer gesagt, nee, komm, also du bist zwar ein Star Trek-Fan und sowas, aber was willst du denn da im Maritim-Hotel in Bonn auf der FedCon? Kennst du keinen und sowas alles? Und letztes Jahr bin ich ja einfach hingefahren, um für Warpcore zu berichten halt. Zu dem Zeitpunkt kannte ich halt schon ein paar Leute im Fandom. Und ich finde es so schade, dass ich halt im Prinzip, ich sag mal so 20 Jahre meines Lebens zwar auch in diversen Fandoms unterwegs war, aber eben nicht in diesem Science-Fiction-Fandom. Denn da gibt's echt tolle Leute, die ich letztes Jahr im Prinzip alle kennenlernen durfte. Also falls das irgendeiner von euch hört, ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine. Es gibt so viele Leute, die zu mir hinkommen und sagen, hey, da bist du ja wieder, komm, wir machen mal ein Selfie. Das finde ich einfach nur so, einfach nur um dieses erneute Treffen festzuhalten. Ich erzähle jetzt noch eine Anekdote zum Schluss.
Und dann machen wir den Sack zu.
Und dann machen wir gleich den Sack zu, genau. Das ziehen wir jetzt unter dieses Ding, das hast du am Anfang gesagt, das Resterampe, ich schieße es mit der Anekdote ab. Unser allererster Artikel war das Interview mit Jens Dombeck, den German Spock. Damit hätten wir nämlich auch dann wieder den Bogen zu Toske geschlossen. Das ist ein wunderbarer Artikel, den lege ich euch allen ans Herz. Lest euch das mal durch, das ist ein wunderbarer Mensch. Und er hat mir dann, wir haben mal telefoniert und sowas, und er ruft mich heutzutage manchmal noch an und redet einfach mal mit mir, obwohl er eigentlich einen Terminplan hat. Ja, der ist unter aller Sau. Noch schlimmer als meiner wahrscheinlich. Und er hat dann später mir halt geschrieben, weißt du, eigentlich müssten wir uns irgendwo mal treffen und ein Selfie machen. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wo er denn das nächste Mal ist. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin Ende März auf der Starbase in Osnabrück. Osnabrück ist von meiner Heimat ungefähr 1,5 Stunden Autofahrt, 150 Kilometer. Das heißt, von hier aus sind es ungefähr 600 Kilometer. Und ich habe dann tatsächlich dann gesagt, okay, eigentlich wolltest du nicht über Conventions berichten. Das war eigentlich nicht mein Plan. Aber jetzt fährst du da halt hin und machst noch einen Artikel über die Convention. Und dann bin ich halt nach Osnabrück gefahren, habe über die Starbase berichtet, habe da auch dann den Reinhard Prahl kennengelernt, habe die Ellie, die Uhura spielt, da kennengelernt. Ich habe mit dem Benjamin Stöwe reden können, dem Synchronsprecher von Hugh Calver in Discovery, dem Arzt. Ich habe mit dem Björn Sylter sprechen können, habe ich den zum ersten Mal kennengelernt, und mittlerweile sind der Björn und ich halt auch, ich habe es glaube ich schon mal gesagt im Podcast, ich würde ihn als Kumpel bezeichnen, oder zumindest als freundschaftlichen Kollegen. Und mittlerweile fühle ich mich halt angekommen im Fandom. Und das habe ich im Prinzip mehr oder weniger so ein kleines Stückchen jedem Jens zu verdanken. Deswegen wird er auch immer, glaube ich, ein Special-Freund von uns und von mir sein. Deswegen hängt er auch hier bei mir an, du hast es vielleicht in meinem Stream gesehen, da hängen so ganz viele Selfies und sowas von uns. Das sind alles diese Selfies, wo die Leute sagen, hey komm, lass uns doch mal ein Foto miteinander machen. Das finde ich richtig geil. Da ist der Jens halt auf der Starbys dabei. Da ist der Ben Becker, der Superman ziemlich gut darstellt. Der war auf der Comic-Con München. Da war ich halt als Clark Kent mit dem Tommy, der bei uns der Fotograf ist. Der war als Jimmy Olsen da. Er wollte halt unbedingt Cosplay machen. Da habe ich gesagt, komm, dann suchen wir uns wenigstens ein Cosplay aus, was einigermaßen zu unserem Job da passt. Also habe ich den Reporter gemacht, Clark Kent, und er hat Jimmy Olsen, den Fotografen, gemacht. Passt also wunderbar. Und da sind noch eine Menge mehr, aber wir wollten eine Anekdote und nicht 20, deswegen machen wir jetzt den Sack zu.
Ich mache den Sack zu. Marco, was haben wir gelernt? Science Fiction ist nicht wirklich ein Genre, es ist eher eine Erscheinung und eine Sammlung an unterschiedlichen Dingen. Wir haben die ganzen Subgenres abgegrast. Wir haben ganz viele Sachen überhaupt nicht erwähnt. Wir haben Steampunk nicht erwähnt. Wir haben Cyberpunk nicht erwähnt. Wir haben solche Filme wie jetzt sag schon Blade Runner überhaupt nicht mit einer Wimper erwähnt. Wir haben ganz viele Sachen ausgelassen. Wir haben Event Horizon als Horrorfilm nicht erwähnt und so weiter und so fort. Das kann man natürlich auch alles nicht in so einem Podcast. Wir wollten einen groben Überblick geben und ich denke, das haben wir geschafft. Wir haben uns einer Definition, die wir mal ganz großzügig bei Michael und Herrn Weinreich geklaut haben, angenähert und die versucht so ein bisschen für uns einzuordnen. wir haben so ein bisschen versucht, ein bisschen was Zählbares rauszumachen und einen Grundstock zu liefern, wo wir über die weiteren Podcasts mit dem Thema Erzählung als Überschrift oder Storytelling uns dran abarbeiten können. Marco, wir werden auf jeden Fall weitermachen, einmal mit dem theoretischen Anteil, was das Erzählen eigentlich angeht. Da möchte ich euch dann ein bisschen erklären und ein bisschen mitnehmen auf die unterschiedlichen Stufen der Entwicklung, wann, wie, was, wo erzählt wurde und warum. Wie das jetzt mittlerweile aussieht und wie das uns in diese Definition von Weinreich hineinführt und in unsere Verständnis von Science Fiction. Marco, ich weiß, dass du Interesse hattest beim letzten Teil, beim Kritikteil, nämlich nochmal aufgeblasen, das, was wir jetzt im letzten Part dieses Podcasts gemacht haben, nochmal in einer größeren Runde zu besprechen und so ein bisschen allgemeine Punkte zu nehmen, was ist gutes Storytelling in der Science Fiction und was ist schlechtes Storytelling. Ob und wann wir das jetzt machen, sei erstmal dahingestellt. Aber jetzt nimm dir doch mal bitte das Trello in die Hand und schau mal bitte, wann und in welchem Podcast wir dich das nächste Mal begrüßen dürfen.
Ja, da schaue ich doch mal gerade. Warpcast. Wo bin ich denn das nächste Mal da? Boah, da nicht. Das Tolle ist, bei uns im Trello habe ich halt ein Bild. Das heißt, ich kann einfach nur noch mein Bild suchen.
Nee, ich habe dich noch nirgendwo markiert. Du kannst dir aber gerne ein Thema raussuchen.
Eben. Ich bin noch nirgendwo markiert, aber ich suche mir Babylon 5 aus, denn eigentlich unser Sascha, der Babylon 5 Experte, der ist leider immer noch im Urlaub, weil der Babylon 5 auch ein Riesensteckenpferd von mir ist, nicht eins dabei. Und wenn der Sascha trotzdem will, können wir ihn auch noch ansprechen, dann sprechen wir zu zweit darüber. Da du Babylon 5 nicht kennst, erzählen wir dir einfach, was toll an Babylon 5 ist.
Also, spätestens bist du bei der nächsten, es sind doch schon wieder 3 Stunden vorbei, ne?
Ja.
Du bist spätestens bei der Babylon 5 Folge wieder mit dabei oder dann halt bei unserer Diskussionsrunde nochmal mit anderen Redakteuren, was denn gute Science Fiction ist. Ich möchte mich bei dir bedanken. Es ist wieder um alles gegangen und um nichts. Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr, wie viel wir da haben. Ja, 3 Stunden, 15 Minuten. Da wird nach dem Schnitt, ja, 2/3 ungefähr übrig bleiben. Ich denke, das sollten wir diese Woche noch hinkriegen. Wenn ihr dazu Gedanken habt, wenn wir noch irgendwas Wichtiges vergessen haben, wenn wir vielleicht auch für die Leute von der Seite, also von den Redakteuren, von den anderen Leuten, die schreiben für Warpcore, noch irgendwas vergessen haben, was ganz, ganz wichtig ist für Science Fiction, dann lasst uns das bitte wissen, dann kann ich das in die nächsten Podcasts noch mit aufnehmen und noch ein bisschen mit einsortieren. Gerne freuen wir uns über Feedback von Hörern. Egal, ob das jetzt den Podcast angeht, ob das die Artikel angeht, ob das den Stream angeht oder die Videos, die wir veröffentlichen. Seid da bitte frei und offen mit uns. Ne? Wenn ihr irgendwas schlecht findet, lasst es ruhig öffentlich raus oder schreibt uns eine Mail oder kommt auf den Discord und schimpft und was auch immer. Wichtig ist aber, dass wir euer Feedback bekommen. Denn nur dann können wir darauf reagieren und gewisse Sachen, wo wir vielleicht aufs falsche Pferd setzen, abstellen oder ein bisschen runterregeln und dann halt wieder auf die Sachen hinweggehen, die halt auch wirklich bei euch ankommen. Wenn Sachen überhaupt nicht von Interesse sind, dann sagt das. Das interessiert mich nicht. Ist immer noch eine Aussage, die uns hilft, irgendwas einzuordnen. Denn wenn wir 200 Kommentare mit interessiert mich nicht bekommen, haben wir es natürlich ein bisschen einfacher, unsere Ressourcen effektiver einzusetzen. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, E-Mails zu schreiben, Kommentare zu schreiben, die Vote-Funktion auch bei YouTube zu benutzen, ne? Das hilft nämlich auch sehr gut. Es ist nämlich einfacher, als einen Kommentar zu schreiben, einfach zu sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, es gibt die Supporter-Site auf warpcore.de. Es gibt Steady mittlerweile, gell? PayPal.
Ja.
Was haben wir noch?
Wir haben noch einen Shop halt mit Shirts. Und dann haben wir noch ein paar Reflex halt und ein runter Amazon und All Inkle, wo wir halt eine Marke kriegen, wenn der Roboter eingekauft wird.
Und
es lohnt sich halt erst ab bei Amazon gerade lohnt sich erst ab einer gewissen Summe, die wir dann an Umsatz gemacht haben oder an Provision gekriegt haben, weil dann kriegt man sie erst ausbezahlt, aber auch da kommt dann irgendwann halt was rum.
Ne? Wie gesagt, wenn ihr nicht finanziell unterstützen wollt oder könnt, ihr solltet euch überhaupt nicht dazu gedrängt fühlen. Aber wenn euch das gefällt, was wir machen, dann seid ihr immer dazu angehalten, euren Freunden davon zu erzählen. Bei Facebook auf Teilen klicken, bei Twitter auf Teilen oder Retweet klicken, bei Instagram teilen oder in der eigenen Story posten. Das hilft uns nämlich ein bisschen Reichweite zu generieren. Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen Reichweite generieren. Aber uns ist halt wichtig, dass wir Feedback bekommen und auch ein bisschen Reflexion bekommen. Weil wir sind zwar gute Oscar-prämierte Schauspieler, aber wir können auch nicht einfach ins Dunkel hineinspielen. Wir sind leider kein Shatner, Marco. Wir sind kein
Shatner. Ja, ganz Shatner. Genau. Wobei ich ja so ein paar Züge knapp, ne? Also mit dem Overacting. Wenn ich einmal in meinen Monolog gerate, dann hält mich nichts mehr.
Du musst nachher auf jeden Fall, wenn die Aufnahme aus ist, nochmal Lucy in the Sky with Diamonds intonieren. Das möchte ich gerne hören. Bis dahin.
Intonieren.
Singen.
Ich weiß, was das heißt. Du bist der erste Mensch, der sich in meinem Leben ein Lied von mir wünscht.
Das war vielleicht auch nur halb ernst gemeint. Aber egal.
Gut, sehr schön.
Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich sehr drauf. Marco, es war mir mal wieder eine ganz besondere Freude, dir zuzuhören. Und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.